Hola mis queridos oyentes. Hola mis oyentes. Les doy la bienvenida en mi podcast número 57 del Tischlein deck dich. Sí, estamos acá en Argentina y estamos llenos de casos de COVID que ni les cuento. Pero ahora hace falta hablar en alemán otra vez. Sí, Deutsch. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu Tischlein deck dich, Folge Nummer 57. Ich muss heute hier vors Mikrofon treten, um wie immer dieser Pflicht nachzukommen. Eine geistige Gesundheit zu wahren, um hier ja, meine Seele zu reinigen. Diese Katharsis, das ist es, was der Podcast für mich darstellt. Einmal durchwegen, einmal durchwischen, durch diese Psyche, die schon ein bisschen beeinträchtigt ist durch die politischen Vorgänge dieser Zeit, in der wir leben. Interessante Zeiten. Und ich begrüße euch hier aus Argentinien. Ich habe mich hier auf die Reise gemacht in ein fremdes Land und es sind 37 Grad ungefähr heute, ganz schön heiß, deshalb auch besser eigentlich nicht rauszugehen vor die Tür. Und ja, es hat sich jetzt so viel angesammelt mit diesem Pandemie-Thema, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier zumindest mal einen Bruchteil davon loswerden. Und dann, ja, werden wir sehen. Aber heute muss ich mich so beschränken auf etwa 1,5 bis 2 Stunden. Und kann dann hoffentlich in den nächsten Tagen noch weitermachen. Es ist jetzt wirklich, ich stehe jetzt wirklich unter Strom. Die Verschwörung, sagen wir mal, liegt klar vor meinen Augen. Was soll man da machen? Wenn so eine Verschwörung stattfindet und man sieht es ganz klar, dass anscheinend anderen Menschen nicht so klar ist, wofür andere blind sind oder sich blind stellen wollen, aus verschiedensten Gründen. Das ist eine interessante Situation, die ich jetzt auch so extrem noch nicht erlebt habe. Es ist wirklich eine ganz besondere Zeit, in der wir leben und wo wir auch dankbar sein sollten, dass wir diese Erfahrung machen dürfen, dass wir hier diese Erkenntnisse sammeln dürfen, was das eigentlich für eine Welt ist und wie im Besonderen das Verhältnis zu den Mitmenschen ist. Nicht dieses biologische Verhältnis, dass da ein Austausch von Atemluft gibt und dass man da Mitmenschen gefährden könnte oder von ihnen gefährdet werden. Nein, sondern dieses Soziale, dass man da irgendwie sich Gedanken macht, diese Mitmenschen, ja. Wenn ich immer nur dem folge, was so die Mehrheitsmeinung ist, die Herde folge, wo komme ich dann eigentlich rein? Dann verirre ich mich, dann verlaufe ich mich. Ich muss hier weiter daran graben, meinen eigenen Tunnel als einzelner Philosoph hier fertigzustellen, ja. Diese metaphorischen Einleitungen hier drücken schon meinen Zustand aus, wo ich ein bisschen überhitzt bin hier durch das Wetter, durch die gesamtpolitische Lage global, auch in Argentinien natürlich kein Lockdown mehr, nein, aber Covid-Fälle sind auf einem Rekordhoch. Gestern, als ich geschaut habe, bei 1500 Inzidenz 1500, aber man merkt jetzt nicht so viel davon. Es gibt hier keinerlei Impfpass oder sowas, der verlangt wird im Geschäft, das ist sehr gut. Das ist wirklich ja, gruselig, wie man sich daran so schnell gewöhnen konnte. Völlig richtig hier meine Kritik in der letzten Folge. Aber ja, diese Länder werden natürlich immer weiter auch die Vorbildländer aus dem Norden imitieren, denke ich. Das ist halt das Problem, dass man in diesen Ländern des globalen Südens auch an so eine gewisse Überlegenheit, moralische und denkerische Überlegenheit des Nordens glaubt und auch glaubt, seine Rezepte kopieren zu müssen. Und von dem her ja. Aber ich glaube nicht, dass die Situation hier so zuspitzt, weil man wahrscheinlich doch jetzt sieht, in Argentinien, in anderen Ländern noch mal deutlich früher als in Deutschland, dass mit Omikron wirklich die medizinische Belastung in den Krankenhäusern durch die Pandemie extrem verringert ist. 75% weniger Hospitalisierungen habe ich da gelesen. Deutlich weniger schwere Verläufe. Aber okay. Was es aber gibt hier in Argentinien, überall Masken zu sehen auf der Straße. Es sind 35 Grad gefühlte Temperatur auf bei über 40. Aber mehr als die Hälfte der Leute laufen hier mit Maske rum. Es gibt meines Wissens keine Verordnung, die das vorschreibt. Aber ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, da sieht man einfach, die Leute sind irgendwie genatscht, sind auf eine subtilere Weise genatscht. Dass dieses Maskentragen ist halt so was Psychologisches, ob es wirklich, also ich würde es stark bezweifeln, zumindest im Freien unter diesen Bedingungen, bei dieser Hitze, ob da wirklich ein Vorteil irgendwie dadurch entsteht, dass man Masken trägt, würde ich stark bezweifeln. Aber es ist halt dieses Psychologische, nur dejemos de cuidarnos, diese Karteles hier hängen überall rum, die Plakate, wo ich es ganz gut finde im Vergleich zu Deutschland, wie man hier genascht wird, wie hier so ein Zusammengehörigkeitsgefühl appelliert wird, achten wir aufeinander, und dieses Maskentragen empfinde ich einfach als was Psychologisches, was halt auch so was ausdrückt, dass wir jetzt aufeinander Acht geben und so weiter. Und ja, von dem her gar nicht so schlimm, wenn sich darauf beschränkt, ja, auch wenn es im Grunde nur eine esoterische Maßnahme ist, wo ich jetzt nicht so den wirklichen Nutzen dahinter sehe oder da halt gerne mal wissenschaftliche Studien dazu hätte, zur Sinnhaftigkeit von Masken, auch in geschlossenen Räumen, auch was Deutschland angeht, da bin ich sehr skeptisch. Aber das werden wir jetzt heute nicht behandeln, diese Fragen. Ich wollte nur darauf zurückkommen. Die Situation hier finde ich extrem, ja, entspannt eigentlich. Aber trotzdem fühle ich mich hier wirklich in der Verschwörung, wirklich im Räderwerk dieser Globalverschwörung, dass für die Mehrheit der Menschen auch hier in Argentinien irgendwie dieser hegemoniale Diskurs so die Norm ist, so das ist, was man akzeptiert, dass Corona tatsächlich diese reale Bedrohung sei und nicht nur ein extremst aufgebauschtes Medienphänomen, ein Phänomen, das die Politiker ausbeuten, um ihre Macht auszubauen, oder einfach nur aus Inkompetenz und weil sie selber so, ja, unreif sind und nicht wissen, was sie eigentlich machen, sich auch treiben lassen hier von einem irrationalen Sicherheitsbedürfnis der großen Herde. Naja, aber vorher war ich da nur ein bisschen Geld tauschen, weil es gibt ja den Schwarzmarkt. Aber vielleicht das lieber nicht zugeben. Ja, okay. Der Schwarzmarkt jedenfalls, da kriegt man einen viel besseren Wechselkurs als der offizielle Markt. Die Regierung sagt da immer wieder die Devisen ein. Und wenn man hier direkt mit der Kreditkarte Geld aus dem Automat rauslassen würde, dann würde man nur fast die Hälfte von dem Preis bekommen, den man auf dem Schwarzmarkt erzielen kann, wenn man da seine Euros verkauft. Aber ich bin ja immer legal unterwegs, wie ihr mich kennt. Und was ich da vorher nur interessant fand, eine Bekannte hat mir hier so erzählt, wie sie die Quarantäne erlebt hat. Im Jahr 2020 gab es hier in Quarantäne, also ja, komplett daheim bleiben, Ausgangssperre, nur Erlaubnis zum Rausgehen nur für Einkäufe. Und das hat so ungefähr 4 Monate gedauert, seit März 2020. Dann durfte man wieder raus, aber Schulen und so weiter blieben trotzdem geschlossen. Ja, das finde ich halt auch das Komische, dass das müsste man jetzt schon mal zumindest langsam hinterfragen nach den Daten, die vorliegen, wie gefährlich ist eigentlich Covid für Kinder. Und es ist einfach Wahnsinn, dass in Deutschland Impfungen damit begründet werden von der STIKO, dass man damit die Restbevölkerung schützen will. Also nicht mit dem Selbstschutz der Kinder, sondern dass man damit die Wellen brechen will und damit das Gesamtrisiko in der älteren Bevölkerung verringern will, dadurch, dass man die Kinder impft, was wirklich, ja, aus meiner Sicht einfach an den Haaren herbeigezogen, einfach für mich unverständlich. Aber okay, das sind alles Dinge, über die wird man noch länger nachdenken. Diese Fragen werden mich noch länger beschäftigen müssen. Jetzt nicht unbedingt hier im Podcast, da muss ich dann wirklich den Cut machen, sag ich mal, bei Folge 60, ja, weil sonst wird es auch zu viel. Das ist nicht gesund, hier dieses Thema so extrem lang auszuschlachten, aber ich muss doch noch zumindest bis Folge 60, sag ich mal, weitermachen. Was diese Bekannte aber meinte, dass sie dann halt zum Spielplatz ging, um sich da mit ein paar anderen Müttern zu treffen. Ja, sie hat es halt so gemacht für ihr Kind. Da hat sie dann praktisch so einen inoffiziellen Kindergarten, wo er sich immer mit ein paar anderen treffen konnte. Aber für die meisten Kinder gab es das eben nicht und die sind dann daheim geblieben. Und erst 2021 ging es dann wieder weiter mit Kindergarten und Schule. Dann aber, ja, denke ich ganz normal. Auch merkwürdig irgendwie, warum geht es dann da irgendwie nochmal wieder weiter, wenn wir die Impfungen haben. Und klar bringen die Impfungen was, aber jetzt auch nicht so viel, wie man gedacht hätte. Aber irgendwie ist es dieses Psychologische. Ja, dann denken wir irgendwie, jetzt haben wir dieses wissenschaftliche, biotechnische Mittel gegen das Virus. Jetzt können wir uns ja impfen und dann, weiß auch nicht, dann kann es irgendwie wieder weitergehen. Dann, es ist wirklich so ein Reduktionismus, der diesen ganzen Pandemiediskurs beherrscht. So ein Reduktionismus aufs rein biologische, biotechnische, der nicht viel mit der Realität zu tun hat, der nicht viel damit zu tun hat, wodurch Menschen wirklich gefährdet sind, nämlich durch Komorbiditäten und vor allem das Alter. Was ich auch genannt habe, die zwei größten Risikofaktoren sind im Alter und männlich zu sein, deutlich erhöhte Gefahr für Männer. Ja. Also, in diesem Thesenpapier der Autorengruppe von der Infoplattform Corona, die habe ich unter dem letzten Podcast verlinkt, da war es nochmal ganz gut dargestellt, wie viel reduziert eigentlich die Impfung das Risiko ungefähr um den Faktor 1 zu 20. Ja, reduziert die Impfung das Risiko eines schweren Verlaufs oder Todes durch Covid. Das heißt, die Nicht-Impfung erhöht die Gefahr im Zusammenhang mit Covid um den Faktor 20. Aber andere Faktoren wie Komorbiditäten, also andere Vorerkrankungen oder das Alter, diese Faktoren erhöhen die Gefahr, der man da ausgesetzt ist, um ja, den Faktor 1000 oder sogar noch mehr. Das heißt, wir haben hier also einfach einen deutlichen Bias in der öffentlichen Diskussion, dass man so extrem Wert legt auf Impfungen. Und eigentlich klar ist, die Leute, die wir schützen müssen, ja, da muss man halt ganz genau hinschauen, dass man die schützt. In den Altenheimen zum Beispiel könnte man extrem viel tun und es wird immer noch nicht getan. Stand jetzt ist es immer noch so, dass zumindest bei dem Altenheim, wo ich eine Bekannte habe, da wird nur einmal wöchentlich getestet mit einem Schnelltest. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, warum macht man da nicht einfach tägliche PCR-Tests, wenn PCR-Tests halt die besten sind, die wir haben? Ja, auch wenn es extrem unzuverlässig ist, immer noch eigentlich extrem schlecht, der PCR-Test unter Normalbedingungen. Aber ja, da muss man den halt machen. Aber da wäre es also sinnvoll, weil wir hier sind, da sind Menschen, die sind extrem gefährdet. Auch noch durch Omikron. Ja, müsste man diese Bevölkerungsgruppen einfach besser schützen. Wenn da eine Regierung hätte, die darauf Wert legt, auf so ein wissenschaftsbasiertes Pandemie-Management, dann würde man da, glaube ich, viel mehr erreichen, um Todesfälle zu verhindern. Aber stattdessen sind wir jetzt in einer Situation, wo es ganz normal ist, für eine Flugreise einen PCR-Test zu verlangen. Und ich musste dann da eine halbe Stunde anstehen bei 0 Grad. Ja, es ist wie John C. DeVore immer wieder sagt im Neurogender-Podcast, was ist das für ein Schwachsinn, dass Leute da hingehen, um sich zu testen lassen und in der Reihe stehen mit Leuten, die vielleicht Covid haben, die vielleicht schon symptomatisch sind. Warum würdest du da hingehen wollen und dich da der Gefahr aussetzen, dich anzustecken? Aber ich würde sagen, ja, noch nicht mal das, sondern hier oder dort in Deutschland ist ja vor allem das Problem der Kälte, dass man dann dort sich erkälten kann, wenn man da einfach so rumsteht, eine halbe, dreiviertel Stunde da bei 0 Grad und es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ist das? Jedem Fluggast hier einen PCR-Test abzuverlangen, während in den Altenheimen die PCR-Tests immer noch nicht mal wöchentlich gemacht werden. Aber ich weiß nicht, ja. Jetzt zumindest habe ich gesehen, wurde es geändert, wenn ich da richtig gelesen habe, dass das Gesundheitsministerium in Deutschland zumindest keinen PCR-Test mehr verlangt für die Einreise, aber nur für Geimpfte halt, ja. Dass auch immer wieder diese Segregation, die jetzt halt irgendwie ganz normal ist, diese Ungleichbehandlung. Nun gut, aber hier muss ich vorankommen. Was ich hier noch ausdrücken wollte, ja, ich finde es irgendwie bizarr. Ich finde es sehr, sehr deprimierend jetzt festzustellen, dass wir es ganz normal akzeptiert zu haben, über Lockdowns zu reden und zu sagen, ja, natürlich, da entstehen psychische Folgeschäden, das ist ja ganz klar. Wie mir diese Freundin da vorher auch sagte, ja, dadurch, dass die Kindergärten und so weiter geschlossen haben, dass man ganz zu Hause bleiben wollte, natürlich waren ja Kinder, auch Erwachsene, davon betroffen, die Depressionen und so weiter. Aber dass das irgendwie ganz normal ist, aber irgendwie nicht dem gegenübergestellt wird, irgendwie nicht verglichen wird mit der Bedrohung durch das Virus, das kann ich mir erklären, durch diesen biologisch-physikalischen Reduktionismus, dass das irgendwie viel gefährlicher, viel eindrücklicher ist, sich vorzustellen, da ist ein Virus in der Luft und das greift uns an, das greift uns auf der körperlichen Ebene an. Und das kann irgendwie nicht zusammengedacht werden, dass auch erhöhte Suizidgefahr bei Kindern, erhöhte Suizidraten oder Versuche von Suiziden nachgewiesen sind in Deutschland durch Lockdowns und das hier einfach nachweisbar ist. Faktisch leiden Kinder deutlich schwerer an den Folgen der Lockdowns als an Covid selbst. Zumindest für Kinder kann man das ganz klar sagen, die extrem wenig betroffen sind. Und dann gibt es solche, ja, Scheindebatten wie Long-Covid, das irgendwie ein PIMS-Syndrom hier für Kinder, aber das sind alles Dinge, ja, die muss man wissenschaftlich klären, da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Aber für mich ist auf jeden Fall diese Aussage auf meinem Faktenstand, für mich jetzt bin richtig, dass Kinder extrem viel mehr leiden durch Lockdowns als durch Covid. Und das hätte man eigentlich auch schon früh wissen können. Es war ja nicht so, dass all das nicht bekannt gewesen wäre schon 2020. Das hätte man da schon sehen können. Ja, Kinder sind hier wenig betroffen und da müssen wir halt die Schulen offen lassen. Und es kann hier nicht irgendwie ein Argument sein, die Gesamtbevölkerung zu schützen, indem wir hier die Kinder einsperren. Und irgendwie, aber sonst läuft ja alles normal weiter in der Wirtschaft. Da dürfen die Leute gerne normal weitergehen, im Beruf nachgehen. Da, wo es halt essentiell ist oder auch weniger essentiell, müssen die halt in die Fabrik gehen, weil die Wirtschaft muss weiterlaufen. Aber die Kinder dürfen hier irgendwie nicht zur Schule gehen. Also was ist das? Da muss man wirklich nach anderen Gründen suchen. Da muss man wirklich eine Erklärung suchen, wie konnte es dazu kommen, dass sich intelligente Menschen, die, wie ich hier auch namentlich welche kritisiert habe, aber jetzt muss ich wirklich mal mehr im Abstrakten bleiben, sonst, ja, intelligente Menschen sich da rein manipulieren lassen und das zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist halt so, Phase ist jetzt halt normal, dass wir hier die Kinder einsperren müssen. Und noch nicht mal klar ist, bringt das überhaupt was zur Viruseindämmung, wenn die Kinder daheim sind? In diesem Krisenpapier zumindest wurde ja aufgezeigt, dass Kinder daheim ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben. Zumindest wenn die Schule gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Maskenpflicht bei Lehrern, ja, bei Kindern ist noch nicht mal so klar, ob es was bringt, zumindest unter 10 ja, okay, Maskenpflicht bei Lehrer, verschiedene Konzepte zur Lüftung, Distanz, Suspendierung sonstiger Aktivitäten so nach der Schule, wenn man sich wirklich nur auf diese Schulstunden konzentrieren würde. Also wenn man da verschiedene Vorsichtsmaßnahmen beachtet, dann ist davon auszugehen, dass das Infektionsrisiko da extrem gering ist, dass Kinder zumindest unter 12 sowieso sich weniger infizieren oder auch eine geringere Viruslast haben. Und gut, über 12 ist dann schon wahrscheinlich eher wie bei Erwachsenen. Von den Infektionen her, auch von der Schwere der Verläufe, ist natürlich trotzdem noch extrem viel reduzierter bei Kindern. Es ist einfach keine große Gefahr für Kinder, sich mit Covid anzustecken. Und ja, also Infektionen werden eher in die Schulen hineingetragen, als dass sie dort so entstehen und dort so die Welle anfachen. Das war die These dieser Autoren. Nun noch eine kurze Sache, was mir eine Freundin nämlich sagte aus Peru, dass nämlich die Männer so stark betroffen sind, ja, das habe ich jetzt auch erst vor ein paar Wochen gelernt. Das sind also die beiden größten Risikofaktoren. Alter, das Alter, ja, so ab 60, 70, da steigt die Gefährlichkeit dann extrem an. Und männlich sein. Und als dritter Faktor, klar, die Komorbiditäten, die aber dann eine geringere Rolle spielen, je weiter das Alter ansteigt, desto eine geringere Rolle spielt der Faktor dieser Komorbidität und ja, die größere Rolle spielt wirklich das Alter und nur für die Jüngeren. Da bei den Jüngeren kann man sagen, ja, da spielt es eine Rolle mit den Vorerkrankungen, besonders von Adipositas Betroffene sind Diabetiker oder ja, etwas Dickere sind hier gefährdeter, weil da irgendwie die Immunreaktion dann überschießt. Und das ist also ein Faktor für die Jüngeren. Nun gut, was meine Freundin aber meinte, in Peru kennt sie viele Leute, die an Covid gestorben sind. Viele Männer von, oder nur Männer. Also sie da irgendwie 6, 7 Verwandte und Bekannte aufgezählt. Und ja, Peru hat eine Todesrate von 8,5% an Covid. Klar, da ist natürlich auch die Frage an Corona, mit Corona. Aber trotzdem können wir hier aus dem Vergleich der Länder ziehen, dass zum Beispiel hier in Argentinien ist die Todesrate auch kaum erhöht gegenüber europäischen Ländern. Ist auch im Bereich von 1,7% so. Deutschland, glaube ich, so 1,5-1,3%. Deutschland ist auch im europäischen Vergleich recht niedrig. In Osteuropa sind die Todesraten höher. Aber ja, Peru 8,5%, hier können wir ganz klar sehen, ja, soweit meine Freundin das gesagt hat, waren zumindest Beatmungsgeräte gefehlt, war es zumindest klar. Man hätte hier viel tun können, wenn wir einfach aus Deutschland unsere Beatmungsgeräte, die wir sowieso nicht benutzen konnten wegen Personalmangel, dahin geschickt hätten. Ja, dann hätten wir da zehntausende Menschenleben retten können, wenn wir uns mal dazu überwunden hätten zu sagen, ja, ein peruanisches Leben ist genauso viel wert wie ein deutsches und wir können noch nicht mal wissen, was machen wir eigentlich mit unseren Maßnahmen hier in Deutschland. Das ist halt auch das so extrem schwer zu begreifen, was mir ist in den letzten Wochen durch die Beschäftigung klar geworden ist. Es sind noch immer klar, diese ganzen Maßnahmen, Lockdowns, Masken und so weiter, was bringt das alles? Man müsste es halt erstmal erforschen, was die Bundesregierung aber nicht machen will. Sie will lieber im Dunkeln tappen. Sie will nicht diese Kohortenstudien in Auftrag geben. Also wir machen da in Deutschland was, aber wir wissen noch nicht mal, haben wir dadurch Menschenleben gerettet? Was ist überhaupt der Effekt davon? Und ja, aber wir könnten ganz einfach da, wo wir wirklich wissen, ja, das bringt was, beatmet zu werden, wenn man Covid hat, das bringt auf jeden Fall was. Da könnten wir einfach diese Geräte dorthin schicken, an die Länder, wo es fehlt und da extrem viele Todesfälle verhindern. Und das ist sehr traurig, ja. Todesrate hier von 8,5% Menschen, die einfach nicht hätten sterben müssen. Wo wir in Deutschland darüber diskutieren, ja, auch da hätte man viele Todesfälle verhindern können, aber es ist nicht klar, worauf läuft diese Strategie des Containment überhaupt hinaus. Das waren nämlich die drei Säulen der Pandemieeindämmung, laut den Thesenpapierautoren, das ich hier auch nochmal verlinken kann. Die eine Säule ist also das Containment, worauf sich Deutschland und viele Länder der Welt einfach so fokussiert haben. Containment, also das einzudämmen, die Ausbreitung einfach möglichst zurückzuschlagen. Mit Lockdowns und so weiter. Und da ist aber noch nicht mal klar, was bringt das. Die zwei anderen Säulen werden aber, also es ist nicht klar, was ist überhaupt der Effekt der Lockdowns auf diese Eindämmung. Was ist der Effekt der Kontaktbeschränkungen und so weiter? Stecken sich die Leute vielleicht trotzdem zu Hause an oder sogar vermehrt zu Hause an? Nach allem, was wir wissen oder was wir aus den Daten ablesen können, wie sich die Wellen verhalten, hat es nichts zu tun mit irgendwelchen Maßnahmen, die dann verhängt wurden von der Politik, sondern das ist reine Esoterik. Und auch was Stefan da sagte in diesem einen Podcast, den ich unter Folge 52 verlinkt hatte, da meinte er auch so in einem flapsigen Ton, ja, die Politik wird nochmal die Maßnahmen verschärfen müssen. Aber ich habe da irgendwie schon rausgehört, dass er selber auch gar nicht mehr so richtig daran glaubt, dass er schon so Zweifel bekommt. Was ist da eigentlich der Kausalzusammenhang zwischen Maßnahmen und einer Eindämmung der Politik? Aber okay, muss man erforschen, ist eine Hypothese, dass da überhaupt kein so enger Zusammenhang besteht wie vorausgesetzt wird. Aber irgendwie von vielen intelligenten Leuten wird es trotzdem noch so propagiert und so ganz normal ja, darüber geredet, als ob die Politik hier rational handeln würde, als ob hier wirklich Menschenleben geschützt werden würden. Aber ich denke, das Problem ist halt, dass wir uns nicht trauen, da genau drüber nachzudenken, weil wer dann drüber nachdenkt, der würde ja indirekt dadurch Menschenleben gefährden, wenn er das in Frage stellt, dass die Lockdowns was bringen. Und ja, aber worauf ich hier hinaus wollte, jetzt die anderen beiden Säulen außer Containment werden also diese Protection, Schutz also vor allem der Älteren, der besonders gefährdeten Risikogruppen, da müssen wir auf die Altenheime und so weiter schauen oder auf sonstige, ja, weiß ich nicht, was man da für Strategien sonst noch entwickeln kann. Aber das hat die Regierung auf jeden Fall versäumt und sich auf dieses eine irrsinnige Ziel des Containment so fokussiert. Die dritte Säule wäre also Mitigation, Frühbehandlungsprotokolle zu etablieren, zu sagen, wie muss so eine Erkrankung behandelt werden. und da eben auch die Daten zusammen, wie verlaufen diese Erkrankungen, wie ich bei Kikuli gehört habe, in der ersten Woche oft, ist man schon auf dem Weg der Besserung, dann schlägt es aber doch noch mal voll zu in der zweiten Woche. Also hier könnte man mit Mitigation, mit Linderung viel erreichen, indem man einfach medizinische Strategien entwickelt, an die Ärzte verbindliche oder ja, einfach Empfehlungen, einfach Erfahrungswerte rausgibt, damit man weiß, wie man damit umgehen kann. Und ja, das alles wurde aber so ein bisschen versäumt. Das alles kam dann zu kurz, weil es darum ging, einfach die Ausbreitung, die Propagation, die Ausbreitung zurückzuschlagen und zu sagen, es darf nicht sein. Es ist irgendwie gefährlich mit diesem Virus. Wir müssen es verhindern. Ich muss hier noch kurz mal eine Pause machen. Ich bin hier schon ganz schön erhitzt. Und spielen wir doch ein Liedchen jetzt. Danach wird es aber philosophischer. Diese medizinischen, virologischen Themen, die sind nicht so meins. Das macht einen ganz krank, sage ich auch ganz klar. Warum sollte ein gesunder Mensch so viel darüber nachdenken? Ja, weil ich es jetzt halt muss, weil ich dazu gezwungen bin, weil ich mir ja Gedanken machen muss über die Welt, in der ich da lebe, in der ich da irgendwie durch diese Massenpsychose, Massenhysterie hineingezogen wurde. Das ist halt das wirklich medizinische Phänomen, das ich ausmache, eine Massenhysterie, die hier seit knapp 2 Jahren sich global ausbreitet. Das ist wirklich das Gefährliche, was unser aller Leben gefährdet. Und Corona, ja, ist auch eine reale Gefahr. Aber im Vergleich dazu, zu der Mass Formation, wie es im Neugender heißt, die ja einfach Grundrechte, einfach verfassungsmäßige Ordnungen auf unbegrenzte Zeit aussetzen kann, oder ja, ist begrenzt und wie hieß es, im März soll dieser Ausnahmezustand dann enden, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall extrem gruselig, was da passiert, mit welchen Begründungen, was das, diese Verschwörung, von der ich geredet habe, nicht die Verschwörung, wo das Virus herkommt, was wie Bill Gates da noch seine Finger im Spiel hat, das wird auch alles interessant sein, da muss ich mich dann auch damit auseinandersetzen. Das wird hier sicher noch, ja, wird noch einige Monate an geistiger Arbeit erfordern. Ich meinte, dieses Thema ist doch deutlich größer, als ich beim ersten, ja, also auf den ersten Blick den Anschein hatte. Aber ja, diese reale Verschwörung, dass wir einfach hier eine Erkrankung haben, die nicht so besonders gefährlich ist im Vergleich, wenn das im Vergleich zu anderen Gefahren des Lebens, anderen Krankheiten, Risiken sehen. Und dass wir aber eine Bevölkerung haben, die sich extrem leicht verunsichern lässt und von einem extrem übertriebenen Sicherheitsgefühl in Geiselhaft nehmen lässt und auf ihre Grundrechte, das normale zivile Zusammenleben zu verzichten, bereit ist mit der Begründung, man würde damit dagegen was tun gegen Corona, wobei eigentlich schon längst, also zumindest nach einem Jahr irgendwann, die Inkompetenz der Regierung ja jedem denkenden Menschen vor Augen stehen müsste und er sagen müsste, ja, wenn ich jetzt was tun will für die Gesundheit meiner Mitmenschen, dann muss ich auf die Straße gehen zu protestieren, ja, nicht unbedingt für ein komplettes Ende der Maßnahmen, nee, sondern kann ja sagen, die Regierung muss hier bessere Schutzkonzepte ergreifen für die Alten und genau, wie der Titel der letzten Folge war, Ressourcen statt Restriktionen, die Ressourcen endlich freigeben, für Krankenhäuser Kapazitäten erhöhen, nicht nur mit Blick auf Corona, sondern auch ohne Corona waren die ja extrem überlastet und es ist klar, dass da immer wieder zu Todesfällen kommt, durch Behandlungsfehler, durch Stress, durch aufgeschobene Behandlungen in Grippewellen. Also da einfach dafür zu demonstrieren, dass wir hier die Ressourcen endlich freigeben, um Menschenleben zu retten, das müsste eigentlich jeder vernünftige Mensch machen, irgendwann, wenn er sich klar wird, was da eigentlich für eine Schweinerei im Gang ist, was eigentlich für eine inkompetente Regierung hier ein Ausnahmeregime etabliert und auf der Angst von uns allen gekommen. Diese Angst, die genährt wird von einem Mediendiskurs, wo einzelne Medien, wie in Dänemark, die ich jetzt gesehen habe, immerhin schon einsehen, ja, dass sie da fehlgeleitet wurden, dass sie da sich reingesteigert haben und die Öffentlichkeit massiv getäuscht und verunsichert haben über Jahre hinweg. Immerhin in Dänemark kommt dieser Aufarbeitungsprozess schon zustande. Aber ja, das ist halt die große Verschwörung, wo ich mich hier in diesem Räderwerk sehe, wo ich schon, ja, mich einfach ein bisschen voller Angst und ja, das ist halt die reale Angst, die ich habe, nicht vor Corona. Ja, auch Corona ist gefährlich, auch daran bin man schon. Ich immerhin einen Risikofaktor, männlich zu sein, habe ich vielleicht, ja, natürlich gibt es auch Todesfälle in dieser Altersgruppe, natürlich, aber extrem einfach vernachlässigbar, wenn man es vergleicht mit anderen Lebensrisiken, ist es aus meiner Sicht hier immer noch vernachlässigbar, das Risiko an Corona zu sterben für einen 20- bis 30-Jährigen. Aber gut, kann jeder selber entscheiden, vor was er Angst haben will. Ich habe jedenfalls Angst vor dieser Politik und vor meinen Mitbürgern, die das nach fast 2 Jahren immer noch so bereit sind mitzutragen. Immer noch, auch jetzt, wo Omikron aufgetaucht ist, die deutlich mildere Variante, auch da eigentlich das irgendwie nicht hinterfragt wird, dass es irgendwie so weiterläuft. Mit Lockdowns, Impfpflicht wird diskutiert, wird jetzt langsam sich davon verabschiedet. Ja, was ich natürlich schon gesehen habe, was ich ja schon vorweggenommen habe in der letzten Folge, dass die natürlich nicht kommen wird, aber es ist Wahnsinn, wie viele intelligente Leute hier dabei sind bei dieser Mass Formation, bei dieser Massenhysterie, Massenpsychose, ich weiß nicht, sagen wir Massenformation, sagen wir Neuagender treu, diese Massenformation, da formiert sich so eine Masse und ich habe wirklich das Gefühl, diese Masse will mich zermalmen, will zumindest Leute, die sie als Querdenker, die sie als Gefährder der Volksgesundheit bezeichnet, zumindest mundtot machen. Jetzt habe ich schon gehört, Telegram sperrt jetzt schon. Auf Telegram werden Inhalte der Verschwörungsszene gesperrt. Ja, das halt, wenn es führt. Diese Masse hat irgendwie sein Feindbild ausgemacht. Erst war es das Virus, dann die Verschwörungstheoretiker, die Corona-Leugner, ein sehr ambivalenter Begriff. Und dann, generell die Querdenker, unter denen halt alle subsumiert werden, die da nochmal irgendwie quer nachdenken, bevor sie irgendwelche massivsten Grundrechtseingriffe akzeptieren, die ihnen die Regierung so vorsetzt. Und ja, da fühle ich mich einfach dieser Masse so hilflos ausgeliefert, weil es die Diskussion wird jetzt natürlich kippen im Laufe dieses Jahres 2022, aber trotzdem ist das eine extrem surreale Erfahrung, was hier eigentlich passiert ist die letzten 2 Jahre. Und das muss ich zumindest mir die Aufgabe stellen, das aufzuarbeiten. Ich meinte, der Podcast muss dann irgendwann Schluss sein, weil da merke ich, dass das mich krank macht. Ab Folge 60 geht es weiter mit dem Klimawandel, der auch viel damit zu tun hat. Ja, auch da ist dieses lebensbedrohliche Szenario im Hintergrund, dieses Virus, sagen wir, da könnte man sagen, der Mensch ist das Virus. Eine extrem zynische Sicht, aber der Mensch und schadet hier der Erde so massiv, dass es schon das Überleben der Menschheit in Gefahr gerät. Ja, da müssen wir uns auch genau damit auseinandersetzen. Ist ja auch richtig, grundsätzlich diese Überlegung, aber auch extrem überdreht eigentlich, dieser Klimadiskurs. Und da können wir sicher viele Parallelen auffinden zu jetzt dieser Corona-Hysterie. Gut, aber jetzt wollte ich eine Pause machen. Muss ich mich ja kurz noch mal ein bisschen abkühlen, hier die Klimaanlage an, aber es ist trotzdem heiß. Noch ein bisschen Mate nachgießen. Dann bis gleich, und ich spiele hier dieses Lied, das kühlt einen ganz gut runter. La Mar heißt es. Genau, La Mar, viel Spaß damit und bis gleich.
Earn myself an even score. Try to learn my lessons well. And I don't have the answers for those questions anymore. Only love can be both heaven and hell. So sturdy up your heart, for the road is long ahead. Be with you even though we're apart, but your road is yours to tread. And so it goes, and so it goes, and so it goes, slows your mind, so it goes. and so it goes, and so it goes, slows your mind, 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 mind.
Ja, wunderbar, Lamar von The Beautiful Girls. Und ich hoffe, das hat auch euren Geist ein bisschen verlangsamt, beruhigt. Slows your mind. Nun ja, ich sage auch ganz klar, Leute, es kommen jetzt wieder bessere Zeiten auf uns zu. Ich muss euch hier ein paar unangenehme Wahrheiten ins Gesicht sagen. Aber die Zeit nach Corona, würde ich auf jeden Fall sagen, wird eine bessere sein, wird ein besseres Leben sein. Vor allem auch wegen dieser Sache mit den Verschwörungen, weil wir dann wirklich in der Aufarbeitung hoffentlich werden hier viele Menschen doch nochmal, wird doch nochmal zu Bewusstsein kommen, was hier eigentlich für eine Verschwörung im Gange war. Ja, welches Ausmaß sie hat, ist nicht bekannt, aber zumindest dieses Ausmaß der Massenformation, die wir hier sehen, dass es mehr Leuten klar wird. Und dass generell das Wort der Verschwörung und der Verschwörungstheorie positiver konnotiert wird und es ganz normal wird und wir nicht mehr so eine Hetzjagd gegen Verschwörungstheoretiker sehen, wo es sicher einzelne Gruppen oder Strömungen gibt, die irrational sind, aber wo ich ja auch ganz klar sage, ich bin bekennender Verschwörungstheoretiker, weil ich mir Gedanken mache über reale oder mögliche Verschwörungen, die existieren, existiert haben oder in Zukunft sich entwickeln könnten. Ja, jeder mündige Mensch sollte das natürlich tun, nicht einfach dem glauben, was einem vorgesetzt wird. Ich möchte mit dem eigenen Verstand operieren. Aber gut, das sage ich also, wird hier das Outcome sein, auch wenn wir hier selbstverständlich massive gesellschaftliche Schäden haben. Ja, angefangen bei den Kindern, die nicht richtig schreiben oder sprechen lernen, bis zu dem gesunkenen Vertrauen generell ins Gesundheitssystem, generell in die Sinnhaftigkeit von Empfehlungen zu Public Health. Generell ist das natürlich jetzt alles sehr unterminiert, auch bei mir durch diese Debatte der Impfpflicht, die jetzt so eine deutsche und österreichische Sonderweg war, die jetzt in anderen Ländern ja so nicht stattgefunden hat, das mit der Impfpflichtdiskussion. Aber ja, also da ist natürlich bei vielen Leuten dann jetzt schon die Frage, was ist das für eine Demokratie, die hier im Grundgesetz großspurig verkündet, es gäbe ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und dann soll man aber hier geimpft werden. Und das, ja, kann man ja darüber diskutieren, generell über eine Impfpflicht, wenn es Sinn macht, aber in dieser konkreten Situation und auch schon vor Omikron, auch noch bei Delta, ist einfach Wahnsinn. Was soll diese Begründung sein? Wir sehen weltweit, dass Länder mit sehr hohen Impfquoten von 100% zum Beispiel auch extrem hohe Inzidenzen haben, wie in Gibraltar. Da ist die Bevölkerung komplett geimpft, trotzdem gingen die Inzidenzen durch die Decke. Also wir sehen, natürlich ist es so, dass eine Impfung schützt vor schweren Verläufen, aber ob es vor einer Infektion schützt, ja, das ist die Frage, das ist noch nicht mal so klar. Es schützt auf jeden Fall ein, zwei Monate, aber dann lässt der Schutz vor Infektion auch schon deutlich nach. Der Schutz vor schweren Verläufen ist vielleicht noch langlebig. Ja, warum sollte man sich überhaupt von einer Infektion schützen? Wenn man doch geimpft ist, dann hat man auch nicht so viel zu befürchten davon. Also ja, das ist klar, diejenigen, die geimpft sind, sind geschützter, sind weniger gefährdet als die Ungeimpften, aber das begründet doch keine Impfpflicht, das begründet auch keine Impfsegregation hier mittels Impfpass, sondern dass jetzt die Ungeimpfte nicht rein können in manche Lebensmittelläden, wie es auch schon der Fall war in Stuttgart, auf jeden Fall eine Weltladen, wirklich unfassbar, wie man von einer Welt drehen kann und dann eine Menschengruppe hier pauschal ausschließen kann. Aber okay, was ändert das jetzt daran, dass Ungeimpfte halt eher gefährdet sind und die Geimpften sich selbst schützen durch eine Impfung? Aber ja, offensichtlich steht immer noch der Gedanke des Fremdschutzes dahinter, den ich da doch sehr stark anzweifeln würde. Also ja, vielleicht minimal, ja, mag sein, aber auf jeden Fall völlig unverhältnismäßig auf dieser Basis dann so eine Segregation einzuführen und eine Impfpflicht zu diskutieren. Okay, aber jetzt gehen wir weiter. Weiter im Text. Und im Übrigen gab es in Deutschland auch nie eine Impfpflicht, wenn ich da richtig informiert bin. Zumindest habe ich das so in diesem Corona im Rechtsstaat-Podcast gehört, dass in anderen Ländern natürlich schon gegen andere Krankheiten Impfpflichten gab, aber in Deutschland jetzt nicht, sondern diese Sachen mit Masern und so, das ist so eine indirekte Impfpflicht, ja, dass man halt nicht in den Kindergarten kann, wenn das Kind ungeimpft ist. Und das ist ja vielleicht auch sinnvoll in dem Fall, sicherlich, da habe ich mich jetzt nicht so reingearbeitet, aber auf jeden Fall sehr interessant hier zu verstehen, es gab nie eine wirkliche Impfpflicht. Zumindest in Westdeutschland, vielleicht in der DDR, ja. Aber gab es irgendwie nie. Und jetzt wird das aber diskutiert mit Corona und andere Länder, die aber gegen andere Krankheiten, wo die Impfstoffe vielleicht auch wirklich eine sterilisierende Immunität garantieren, Impfpflichten hatten, die diskutieren das jetzt nicht. Die sind hier irgendwie doch schon weiter in ihrer kognitiven Bewertung der Lage. Aber okay, jetzt wirklich eine Sache, ja. Rückblick noch kurz. In der letzten Folge habe ich Kretschmann, mein Landesvater, hier als senil bezeichnet. Ja, das finde ich durchaus richtig, weil klar ist es so eine Altersdiskriminierung, aber ich finde halt, Kretschmann beutet das auch extrem aus. Er selbst, diese Senilität, stellt sich eigentlich so dar als den gutmütigen Opa. Und er, ja, deshalb finde ich es legitim und eigentlich noch viel legitimer, ihn hier noch viel schlimmer zu beleidigen, denn ja, er gefährdet unser aller Leben. Er ist wirklich derjenige, der hier diese Politiker und diese Menschen, die ihm folgen, die das glauben, dass das irgendwie eine Begründung hätte, die sind hier im Blindflug unterwegs und gefährden unser Leben in einer offenen, freien Gesellschaft. Im Gegensatz zu Biden habe ich mir aufgeschrieben, bei Biden ist es noch eher so subtil. Gut, Biden ist auch schon deutlich älter, aber das ist noch so eine subtile Ausbeutung dieses Altersbonus bei Kretschmann, finde ich, nee, das ist wirklich, wirklich gemeingefährlich, was dieser Mann betreibt, und man muss ihn wirklich schnellstmöglichst entfernen aus seinem Amt. Und er hat jetzt auch ein Corona-Zwangsregime gefordert, wie ich da gelesen habe, in einem Zeitungsartikel hat er gemeint, ja, vielleicht doch lieber mal am Anfang härtere Maßnahmen. Dann brauchen wir hier nicht jahrelang hier Lockdown off-on und immer wieder darüber diskutieren und dann folgestellen, ja, aber das ist extrem demagogisch, extrem populistisch. Wobei er mit dieser Aussage ja doch von einem richtigen Fundament ausgeht. Ja klar, ich sagte am Anfang, ist mal überreagieren, wenn wir nicht wissen, was haben wir für eine Krankheit. Aber trotzdem bleibt natürlich Fakt, dass wir nicht wissen, was haben diese Maßnahmen eigentlich gebracht, wir machen. Also was legt Kretschmann hier vor, dass wir noch härter durchgreifen, noch drastischer sind, aber auf einer Basis von einem Erkenntnisstand, wo wir nicht wissen, welche Maßnahmen helfen wirklich. Und ja, aber gut, grundsätzlich vielleicht schon der richtige Ansatz zu sein, ja. Dann, wenn wirklich eine Bedrohung vorläge, was in der konkreten Situation mit Corona meiner Ansicht nach niemals der Fall war, dass so eine extreme Bedrohung vorlag, die hier irgendwie einen nationalen Ausnahmezustand gerechtfertigt hätte. Aber wenn wirklich mal sowas kommt, dann ja, müsste man vielleicht wirklich den Ausnahmezustand so ausrufen, dann aber halt begrenzen auf 3, 4, 5 Monate. Und ja, aber jetzt das zu sagen, wie Kretschmann das in der Situation, wo er jetzt also sieht, was er angerichtet hat mit dieser jahrelangen Diskussion, mit diesen widersinnigen Verordnungen, Kontaktverbote mit 5 Haushalten oder 5 Personen aus 2 Haushalten und so weiter, was ich kann. Ja, was soll das, was soll das sein? Also das ist ja wirklich auf dieser Basis jetzt zu sagen, ja, dann müssen wir halt am Anfang härter reagieren. Das lässt für mich schon auch so eine Verschwörungshypothese zu argumentieren. Ja, vielleicht war es so die Strategie, bewusst hier so ein Zickzack-Kurs zu fahren bei der Regierung, bewusst immer wieder, wo wir schon Jahre in der Pandemie drin waren jetzt, oder ein Jahr nach der Pandemie wurde dann die Bundesnotbremse beschlossen. Erst wenn wir direkt in der Welle drin sind, im November 2020 und 2021, erst dann wird beschlossen, was jetzt eigentlich zu tun, was sind jetzt für Einschränkungen, die dann natürlich viel zu spät kommen. Wenn sie überhaupt was hätten bewirken können, dann natürlich ja, in so einer Anfangsphase, wo die Welle am Steigen ist. Ja, also dass das vielleicht ganz bewusst so war von den Politikern und dann ganz am Ende sagen zu können, ja okay, irgendwie hat das nicht so hingehauen mit diesem Tick-Tack-Kurs, wir müssen beim nächsten Mal wirklich drastisch durchgehen. Und das ist wirklich extrem gefährlich, wenn wir hier den Politikern jetzt schon so 2 Jahre freie Hand gelassen haben und sie jetzt sagen, okay, aber nächstes Mal irgendwie dann noch drastisch, dann müssen wir das Grundgesetz komplett aussetzen und irgendwie, ja, also es ist gruselig. Und jetzt aber weiter, es muss doch was Schöneres geben, worüber man hier reden kann. Weiß auch nicht. Ja, ich habe mich ja auch davon beeinflussen lassen, von diesem technikgläubigen Diskurs. Nochmal kurz einen Rückblick auf irgendeine Folge vor 4, 5 Folgen sagte ich, wir haben jetzt die Welle gebrochen. Ja, das ist halt auch schon dieses Nudging, diese Idee, wir sind da irgendwie so allmächtig und haben da die Macht, darüber zu entscheiden, wie eine Welle verläuft oder können hier so Einfluss drauf nehmen, wo es in Wirklichkeit einfach ja, eine offene wissenschaftliche Frage ist, was sorgt wirklich dafür, dass die Welle dann irgendwann wieder runtergeht. Und 2020 war es zum Beispiel auch so, dass am 23. Dezember der Peak war, wo man erwartet hätte, ja, an Weihnachten, da sind die Leute so auf Achsen, besuchen sich, da wird es nochmal extrem ansteigen, extrem viele Infektionen. Aber nein, ein Tag vor Heiligabend war der Peak und dann ging es runter. Also wir wissen nicht, was sorgt eigentlich dafür. Es ist ein selbstbegrenzendes Phänomen, so hieß es bei Kekulé zumindest. Und ja, also da habe ich mich ja auch schon anstecken lassen und gesagt, ja, wir haben jetzt die Welle gebrochen, das war irgendwie so Anfang Dezember. Wo es in Wirklichkeit, die Welle hat sich einfach selbst gebrochen und es ist bei allen Wellen so und wir wissen nicht, welche Maßnahmen machen hier eigentlich was und es ist ein großes Experiment, wo die Politiker eigentlich auch im Blindflug sind, aber das wirkliche Experiment ist halt, wie weit lässt sich die Bevölkerung hier noch treiben, wie weit kann man hier noch gehen und das ist sehr, sehr erschreckend, dann jetzt sowas zu lesen von Kretschmann, das hier noch weit überdrehen will für eine nächste Pandemie, wo ich sage, ja, prinzipiell ja, Ausnahmezustand, wenn es so eine reale Bedrohung gibt, aber dann mit wirklichen Begründungen, dann mit wirklichen Plänen und Strategien und auch Strategie, wie wir da wieder rauskommen aus dem Ausnahmezustand und nicht, dass ein Dauerzustand wird, wie jetzt seit knapp 2 Jahren, dass Grundrechte hier zurückstehen müssen hinter dem Gesundheitsschutz und das auch noch vom Großteil der Bevölkerung anscheinend gut geheißen wird. Ja, anscheinend, klar, sind da die Medien so als Zwischenhändler dazwischen. Aber okay, jetzt muss ich hier weitermachen. Ich lese dir vielleicht einfach mal was vor. Ich habe mir wieder viele Notizen gemacht, viel geschrieben. Am besten lese ich einfach hier was vor. Ja, also es ist jetzt ganz gut, diese Erfahrung, diese Massenhysterie, diese Massenformation ist ja auch ganz gut, um ja, sich halt so zu erfahren, auf sich selbst zurückgeworfen, diese Erfahrung zu machen, dass man wirklich nur sich selbst vertrauen kann, dass man auch nicht großen Vorbildern oder Familienangehörigen vertrauen kann, sondern die großteils auch so ein Blindflug sind, auch nur Mitläufer sind. Und ja, es ist also auch eine gute Erfahrung für die Zukunft, um sich davon frei zu machen, von diesem Glauben, es wäre irgendwie moralisch, sich an der Herde, an der Richtung der großen Mehrheit zu orientieren. Oder das hätte irgendwie ein demokratisches Fundament. Nein, sondern das kann uns wirklich auch in die ganz, ganz falsche Richtung führen. Gut, dann lese ich einfach ein bisschen vor aus meinem Essay, das ich hier ein bisschen weitergeschrieben habe, zur Pandemie. Der Glaube an die Masken. Dass Masken also was bringen? Ja, was genau? Will man irgendwie nicht so richtig erforschen? Aber dieses Psychologische, dass wir jetzt alle Teil eines Kollektivs sind, wie ich dann auch schrieb in die Episodenbeschreibung der letzten Folge, dass das auch eine große Triebfeder sein könnte für dieses soziale Phänomen, das wir da sehen. Dass wir uns danach gesehen haben, wieder eingeordnet zu sein in einem großen Kollektiv, da also so vereinzelt sind, weil wir da keine wirkliche Aufgabe haben, keine wirkliche Einbettung in ein größeres Ganzes, das uns in unserem Leben einen Sinn gibt. Und da kann man immerhin diesen Sinn sehen, zu sagen, ja, wir wollen hier ja Todesfälle vermeiden, wir müssen hier uns schützen und deshalb alle Masken aufziehen. Und ja, das führt uns halt dazu, dass wir dann solche generell Pauschalmaßnahmen haben, solche Restriktionen für alle, statt die wirklich Gefährdeten besonders durch Ressourcen und durch besondere Aufmerksamkeit zu schützen. Es wäre, ja, zumindest beide, wie die Thesenpapierautoren meinten, zumindest bei der statistischen Erfassung wäre es eben sehr wertvoll, auch zu erfassen, was haben die Leute für Vorerkrankungen. Und das ist kein Sozialdarwinismus, das ist, heißt nicht, dass man sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn diese Leute sterben. Nein, selbstverständlich muss man auch hier darauf schauen, dass diese Leute nicht sterben müssten. Aber trotzdem wichtig zu wissen, ja, welche Leute werden da ins Krankenhaus eingeliefert, wer wird da eigentlich behandelt, was ist da konkret die Lage. Und wo müssen wir da ansetzen, wenn wir die schützen wollen, wenn wir Menschenleben schützen wollen und wenn wir verhindern wollen, dass mehr sterben als sterben müssen, dann brauchen wir hier eine gute Datengrundlage. Und ja, das wird in Deutschland extrem versäumt, im Gegensatz zum Beispiel zu Großbritannien. Aber ja, das ist eben diese soziale Triebfeder, das wir uns danach gesehen haben. Einerseits nach dem Stillstand, wie ich das schon öfters ausdrückte, ja, dass so eine Ruhepause gibt von diesem kapitalistischen Räderwerk, wo auch ich mich danach sehnte und wo auch ich noch diesen oder letzten Sommer dachte, im Sommer 2021, ja, eigentlich ganz gut, dass es jetzt noch nicht so weitergeht mit dem normalen Leben, auch wenn ich diese Gesundheitsbegründung irgendwie nicht akzeptieren konnte, aber trotzdem irgendwie ganz entspannt, dass ich mich nicht diesem Druck aussetzen musste, zu sagen, ja, okay, wenn jetzt die Diskos wieder offen werden, dann würde ich ja auch da hingehen, irgendwie müsste ich mich dieser Aufgabe stellen, dann auch wieder eine Freundin zu finden, da wo ich noch keine Freundin hatte. Oder mich auch irgendwie mal im Sportclub anzumelden, was aus meinem Leben zu machen, zu sagen, ja, komm, mach doch mal was. Nee, sage ich dann. Klar waren die Sportvereine teilweise wieder offen, durften ja weitermachen im Sommer und ja, und dann irgendwann wahrscheinlich wieder stillgelegt. Mit diesen esoterischen Begründungen, ja, irgendwie Kontakt vermeiden, ja. Aber ja, für mich war es schon irgendwie auch so eine Erleichterung zu sagen, ja, ich wollte mich ja eigentlich schon länger mal wieder im Fußballverein anmelden, aber irgendwie traue ich mich nicht oder bin dann doch zu faul und denke mir, ja, doch lieber so für mich bleiben einfach. Und da ist eine Erleichterung, wenn dieses Gefühl des Ausnahmezustands, des Lockdowns, auch wenn kein Lockdown mehr ist, aber trotzdem irgendwie noch diese Ausnahme, dass wir jetzt in einer ganz anderen Situation leben, wo wir nochmal irgendwie Kontakte vermeiden müssen, dass dieses Gefühl mir auch viel Halt gegeben hat und mir viel gegeben hat und ich gedacht habe, ja, das ist, ich würde nicht gern so gern haben, dass das so schnell vorbeigeht. Also ja, das ist halt dieses Ungute, was wir weiter analysieren müssen, wo mein Vorschlag ja ist, ja, ziehen wir die Lehre daraus jetzt jedes Jahr ein paar Monate Lockdown, damit bei den Leuten wirklich dieses Bedürfnis nach Einsamkeit gestillt werden kann und damit es dann nicht wieder so ausgeschlachtet werden kann für perfide politische Strategien, dieses eigentliche Bedürfnis nach Einsamkeit und nach Stillstand und dass dieser Druck, sich immer weiterzuentwickeln und ja, sich weiterzubilden, weiter Sport zu machen und so weiter, dass dieser Druck mal von einem abfällt und man deshalb dann nicht mehr so empfänglich ist für solche demagogischen Strategien, wie dann von Politikern wie Kretschmann eingesetzt werden, die sagen, ja, wegen Gesundheitsschutz müssen wir das jetzt machen. Das wäre mein Vorschlag, aber gut. Gehen wir hier also weiter. Lese ich hier jetzt also wirklich mal vor aus meinem Text. Auch wenn andere politische Strategien deutlich vielversprechender wären als der blinde Gehorsam beim täglichen Aufziehen der Maske, kann dieser Gedanke nicht zugelassen werden, da er unseren Vorrang in Frage stellen würde, mit unserem eigenen manuellen Handeln die Lage der Welt direkt zum Besseren beeinflussen zu können. Genau, das ist eben auch eine wichtige Triebfeder, dieser Glaube, ja, ich selber kann es machen, ich will nicht dann glauben, dass die Politiker überhaupt so eine große Macht haben oder ja, die selber wollen es ja, wollen ja auch gar nicht diese Macht haben, die selber sehen sich auch nur so als Verwalter, wie ich da sagte. Und es ist auch für einen selber so irgendwie angenehm zu denken, ja, ich selber bin irgendwie dieses Rädchen, ich selber leiste hier meinen Beitrag. Weiter im Text. Es ist bequemer, daran zu glauben, wir alle könnten als Einzelne, nicht als politisches Kollektiv, die Katastrophe abwenden, indem wir täglich unsere Zugehörigkeit zum distanzierten Kollektiv der Maskenträger unter Beweis stellen. Dann können wir den Grund fürs Versagen der bisherigen Maßnahmen an diejenigen auslagern, die sich nicht daran halten, von denen es in gewissen politischen Gruppen, Querdenker, angeblich besonders häufige Fälle gibt. Ja, angeblich halten sich die Querdenker nicht anders. Es ist reinste Sicherheitsesoterik, so wie bei der Kontrolle am Flughafen. Nur, dass diesmal nicht in erster Linie der Staat uns drangsaliert, sondern wir selbst aufgefordert sind, diese neue Form der Herrschaft über uns selbst auszuüben und gut zu heißen. Maske auf, Distanz, soziale Kontakte vermeiden und wenn man doch mal zu viel rausgeht, sich schämen. Ja, auch interessant, dieses Shaming, dass man sich so schämt, wenn man infiziert ist, wie es in Norgender hieß. Dass all das wenig mit den realen Verbreitungswegen des Virus und der medizinischen Situation zu tun hat, in die auch Wirts- und Umweltbedingungen einfließen müssen, liegt irgendwo auf der Hand, wenn man es schafft, den Gedanken zu fassen, dass die Regierung noch nicht mal genau hinschauen will, wie sie uns schützen kann. Das würde ja ihre umfänglichen Ausnahmebefähigungen einschränken. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Da werde ich in der nächsten Folge auf einen Text, auf einen Beitrag von KenFM zurückkommen zur Psychologie des Verschwörungsleugners, dass wir hier also in einer psychologischen Situation sind. Dieser Beitrag war nicht von Ken Jebsen, sondern jemand, den er publiziert, ein Autor auf seiner Plattform, ich da als Podcast gehört, sehr wichtig. Das ist wirklich ein bahnbrechender Ansatz, der hier verfolgt wurde, aber den möchte ich dann später behandeln. Aber jedenfalls, der Verschwörungsleugner, derjenige, der davon ausgeht, ja, Verschwörung gibt es irgendwo, aber irgendwie nicht hier, nicht jetzt, ab einer gewissen Höhe der Macht, in einer gewissen Höhe, da finden keine Verschwörungen mehr statt. Da gibt es doch noch jemanden, der nochmal drauf schaut und ein gütiges Auge auf uns alle hat. Und irgendwie müssen wir, darf es nicht wahr sein, dass da Verschwörung geben könnte. Also dass die Verschwörung ist nicht diese große Weltverschwörung oder dieser große Plan, der entworfen wurde, wie wir dieses Virus irgendwie produzieren und freilassen und dann ja, nein, sondern die Verschwörung, dass die Regierung jetzt halt mit dieser neuen Situation durch diese neue Epidemie konfrontiert ist und dann aber sich vorstellen zu können, ja, die Regierung will noch nicht mal uns wirklich schützen, will noch nicht mal wirklich was dagegen tun oder will noch nicht mal richtig erforschen, was hier die Ausbreitungswege des Virus sind und wie hier die Gefahren sind. Das ist das legitime Verschwörungsdenken, das ich so sehe, obwohl der Verschwörungsleugner halt nicht in der Lage ist, das irgendwie zu fassen, diesen Gedanken, sondern der sagt dann, nee, aber es darf nicht sein, die Regierung kann doch nicht so durchtrieben und verkommen sein, dass sie hier unsere Gesundheit aufs Spiel setzt. Das ist halt diese Verschwörung. Vernünftig sein, das ist das Stichwort. Ja, es gab diese reale Sehnsucht, endlich mal anhand eines so klar daseinenden physischen Erregers, der etwas so unendlich Wertvolles wie das Leben bedroht, das richtige, solidarische, empathische, moralische, unser Gewissen freisprechende zu tun. Wenn es doch nur eine vernünftige Strategie von Regierung und Wissenschaft gegeben hätte, wären diese Menschen jetzt nicht so verstört anhand des kompletten Scheiterns des Ziels der Verhinderung von Todesfällen. Also ja, da spreche ich jetzt von den Zeugen Coronas, von den Mitgliedern dieser vermeintlichen Mehrheitsreligion. Dann hätten sie immerhin, ob zu Recht oder Unrecht, fühlen können, dass ihr Beitrag wichtig und entscheidend war, um uns sicher durch diese Krise zu steuern. Jetzt, im Januar 2022, drehen diese armen Irren aber völlig frei. Es ist unmenschlich, was ihnen angetan wurde. 2 Jahre sich einschränken, immer wieder das eigene partielle Versagen dabei erkennen, aber anderen Gruppen ein noch viel gravierenderes Versagen zu unterstellen, Klammer Impfgegner, nur um bloß nicht die Herrschenden zu hinterfragen, die in dieser Situation sicher keine Verschwörung durchziehen können. Das wäre oberhalb der Maximalgröße, wo Verschwörungen noch denkbar sind. Siehe KenFM zur Psychologie des Verschwörungsleugners. Ja. Gut, im Folgenden gehe ich dann ein auf die Situation bei den Schülern. Das resümiere ich ein bisschen das, was ich da in diesem Thesenpapier gelernt habe. Suizidrate und Suizidversuche um 400% gestiegen bei Kindern. Missbrauch, Gewalt in der Familie deutlich angestiegen. Anorexie auch. Auch hier bei Anorexie sind wir einen deutlichen Anstieg um ca. 30%. Und auch das ist eine tödliche Krankheit von etwa 10% und ist nicht so eine Zeitgeistkrankheit, sondern wirklich über Jahrzehnte hinweg mit einer stabilen Prävalenz, also mit einer stabilen Vorkommenshäufigkeit in der Bevölkerung, aber jetzt eben extrem angestiegen durch Corona, durch die politischen Corona-Folgen. Gut, dann weiter im Text. Auch hier bei der Diskussion um die Schulen zeigt sich der Vorrang des rein physikalischen Paradigmas. Da, wo der Erreger in der Luft liegt, liegt die Gefahr. Dass Schüler auch anderen, vor allem sozialen Gefahren ausgesetzt sind, wird zwar wahrgenommen, aber irgendwie kognitiv ausgeblendet und verdrängt. Der Vorrang des biologisch-naturwissenschaftlichen ist so unantastbar, weil alle daran glauben und alle so sehr davon begeistert sind. Genau. Und das reicht aber noch nicht aus als Erklärung. Hier kommt jetzt ein Paragraph, wo ich nochmal das zusammenfasse. Meine Empfindung im Sommer 21, dass ich ganz froh war, diesem Druck nicht mehr auch noch nicht ausgesetzt sein, das soziale Leben jetzt nochmal weiterführen zu müssen oder ja, mich im Fußballverein anzumelden oder eine Freundin zu suchen, sondern sagen zu können, nee, wegen der Pandemie mache ich das jetzt nicht. Ne? Also das ist das Dahinterliegende. Einerseits dieses physikalisch-biologische Reduktionismus, aber andererseits halt diese Empfänglichkeit für diesen Reduktionismus aufgrund der Tatsache, dass wir uns danach sehen, nach einem Stillstand. Der Knackpunkt sind die Masken. Dass Segregation kein so appetitliches politisches Mittel ist, 2G nicht haltbar ist mit Begründung zum Selbst- oder Fremdschutz, wird irgendwann offenbar werden. Alle, inklusive Richter, werden dann sagen, wir haben uns auf das RKI, die Wissenschaft verlassen. Wer konnte denn ahnen? Aber wichtiger wäre mir jetzt, diese Studien zum Maskentragen aufzuarbeiten und zu verstehen. Kann es sein, dass man bei solchen wie von Kekulé zitierten Studien einfach ein unrealistisches Setting zugrunde legt und damit dann zu einer Übertragungsreduktion des Faktors 17 kommt, etwa wenn nur die Sprechsituation betrachtet wird, nicht was geschieht, wenn man sie mal abzieht, wie realistisch ist es, dass Menschen immer Masken tragen bei Gesprächen oder dass sie die Masken dann regelmäßig auch austauschen. Genau, das ist sehr interessant. Also hier muss man tatsächlich natürlich die Leute natschen, wenn es wirklich was bringt mit den Masken, dann aber auch zu sagen, ja, ihr müsst die auch austauschen, auch ja, da war es extrem wichtig, das Vertrauen der Bevölkerung eben nicht zu verspielen und vor allem auch Kritiker einzubinden, wie zum Beispiel Wolfgang Wodak, kenne ich jetzt nicht genau, aber wurde bei Agamben auch erwähnt in seinem Buch. Wenn man solche Kritiker also frühzeitig einbindet und auch eine größere Vertrauensbasis einfach in der Bevölkerung schafft, weil es eben nur so geht, man kann natürlich eine Maskenpflicht haben, aber wenn die Leute dann halt monatelang die gleiche Maske tragen, ist irgendwie auch klar, dass es nicht so viel bringt, dass dann das Virus sich daran verfängt und irgendwie vielleicht die Gefahr ja sich noch erhöht, weil wenn du wirklich mal Corona hast, okay, dann bleibst du da hängen mit der Maske, aber dann ziehst du es immer wieder ziehst du die Maske immer wieder auf und stößt das Virus vielleicht dann auch noch aus, wenn du es gar nicht mehr im Körper hast, sondern halt nur noch in der Maske. Aber ja, das ist also was, wo ich noch nicht ganz verstehe, wo das dann wirklich dieses Naturwissenschaftliche, wo wir genau einfach verstehen müssen, was weiß hier wirklich Fakt mit den Masken? Bringt das wirklich was oder wie ist das? Weil es gibt nämlich diesen Twitter-Account, da habe ich ein paar interessante Accounts gefunden. Der eine heißt Holman Collin, ist ein Ad-Handle und nennt sich Corona Realism. Ein anderer interessanter Account ist Frankfurt Zack, nennt sich Zacki. Aber ja, vor allem bei diesem Corona Realism habe ich viel nachgelesen. Und da wurde eben behauptet, bis Januar 2020 haben RFCs, also das sind extrem verlässliche wissenschaftliche Studien, Kohortenstudien, RFCs haben da nur einen minimalen Beweis für die Überlegenheit von FFP2-Masken über medizinische Masken gefunden, selbst im klinischen Setting. Und erst dann kamen irgendwie andere Studien raus, aber eben keine RFCs, die dann beweisen sollten, dass FFP2-Masken doch deutlich überlegen sein. Aber ja, ich finde es halt komisch. Warum heißen diese Masken medizinisch? Warum sollten diese Chirurgen da nicht die besten verfügbaren Masken benutzen? Ja, wenn es so viel mehr bringt, dann würden die doch auch eine FFP2-Maske benutzen bei der OP oder wie. Also da muss man einfach weiter nachforschen. Das ist jetzt, sind hier nur so Thesen, die ich hier in den Raum stellen muss. Aber ja, die Masken sind der Knackpunkt. Hier kann sich zeigen, wie weit die Sicherheitsesoterik wirklich ging. Es wird darauf hinauslaufen, einzusehen, dass es um die psychologische Wirksamkeit ging. Welche? Gegen die Pandemie oder zur Erprobung eines neuen asozialen Gesellschaftsparadigmas? Wenn wir da Agamben folgen, ja, dann ist das Gesicht die Brutstätte des Politischen. Und ohne das Gesicht ist der Mensch als politisches Lebewesen ausgelöscht. Immer weiter Maske und Distanz predigen, obwohl man das Versagen der Regierung doch nicht übersehen kann. Die Alten wie die Fliegen in den Altenheimen sterben lässt, Krankenhausbetten um 20-30% abbaut. Dann aber dieser Vergleich zu der Frage der Toten. Warum konnte dieses Gesundheitsparadigma sich jetzt so durchsetzen? Das habe ich dann in der Episodenbeschreibung bei Nummer 56 mit den Mittelmeertoten in Verbindung gebracht. Die also da sterben schon seit Jahren, jedes Jahr über 1000, und das ist natürlich extrem bedrückend. Wie kann es sein, dass diese Gesellschaft das einfach so weiterlaufen lässt? Das ist für mich so der Knackpunkt, dass man sagt, ja, es ist irgendwie nicht mehr auszuhalten, diese Realität, in der wir leben, und da brauchen wir jetzt mal eine Pause, da brauchen wir jetzt mal Corona. Da geht es wirklich mal um den Gesundheitsschutz und die Rettung von Menschenleben, wo wir uns alle irgendwie vereinigen. Für mich liegt der Knackpunkt definitiv bei den Mittelmeertoten. Was willst du als Einzelner dagegen tun, wenn du keine Zeit oder Mut zur Teilnahme an Seenotrettung hast? Es musste einen Ausweg geben für die gepeinigte linke schöne Seele. Ja, dann müssen wir eben mit unserem alltäglichen Verhalten darauf achten, nichts zur Epidemie beizutragen. Denn darunter würden am Ende der Kette Vulnerable leiden. Die herrschende Politik nahm dieses Dispositiv dankbar an und setzte dessen Verwirklichung in Gesetzestexte um. So waren sie befreit, nicht nur von ihrer Aufgabe, gegen die Pandemie etwas zu unternehmen, sondern generell waren sie irgendwie aus der Schusslinie. Die Politik war zur Individualsache geworden. Man musste maximal noch ein paar Leute zum Impfen überzeugen, mehr ging nicht und wollte auch niemand erwarten. Die linksliberale, liberale und konservativen Strömungen in der Gesellschaft vereinigten sich, weil sie in der Esoterik einen Ausweg aus ihrer Mittäterschaft am Ist-Zustand der Welt sahen. Immerhin die weißen Menschenleben, die uns ganz nah sind, hier in diesem Land, können wir mal zu retten versuchen. Eine Epidemie macht zwar sicher nicht an Landesgrenzen Halt, und die Nachbarländer haben ja ganz andere oder fast gar keine Maßnahmen. Egal, wir halten uns an unsere nationale Vernunft und schützen damit auch die Menschen in Nachbarländern und weltweit. Ja, sehr wichtig hier auch diese Diagramme zu sehen, die ich auch bei diesem Corona Realism Account, den ich dann verlinken kann, gesehen habe, wenn man die Wellen vergleicht, zum Beispiel Deutschland, Österreich, Ungarn und Polen, ja, dann sieht man da, dass sie extrem synchron verlaufen. Also nur um wenige Tage versetzt sieht man dann, dass der Gipfel der Welle erreicht ist und es wieder runtergeht, obwohl natürlich im einen Land, in Deutschland 3G gilt und so weiter, in Österreich es einen Lockdown gab. Aber ja, das alles hat wenig damit zu tun, sondern es ist wirklich ein natürliches Phänomen, dass die Welle irgendwann wieder bricht. Diese Pandemie hat mich zwar ein bisschen bedrückt und deprimiert, letztlich konnte aber gar nichts Besseres passieren in dieser speziellen Lebenssituation. Ja, bei mir jetzt im Januar 2020 vor dem Einstieg ins Berufsleben. Zum einen mit Gedanken zur Gesundheit machen, auf eigenen Beinen stehen, nicht die Esoterik der Gesellschaft blind übernehmen. Zum anderen generell einsehen, wie verloren wir sind, wenn wir uns auf andere Vorbilder, Freunde, Eltern verlassen wollten. Es hilft nur, selbst nachzudenken, zu hinterfragen, sich ein Urteil zu bilden und täglich neu zu hinterfragen, was man urteilt einerseits und was man als allgemeingültiges Herdenurteil durch die Medien vorgesetzt bekommt. Wenn ich mich anpasse, wenn alle sich so verhalten wie diese Mitläufer, dann sind wir definitiv verloren und dem Faschismus sind Tür und Tor geöffnet. Der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, schützt eure Mitmenschen, indem ihr gesund bleibt und vermeidet, ein Virus aufzuschnappen. Dieses physische Virus kann an sich schon die Metapher für die Verschwörungstheorien sein. Gehen wir mal weg von der Flüchtlingskrise etc. in der Erklärung der Prä-2020er Stimmungslage. Was uns beunruhigt, ist die zerbröckelnde Erklärbarkeit dieser Welt, die Undurchsichtigkeit der Zusammenhänge und Kausalität, die Verteilung von Schuld und Unschuld, Naivität und Mittäterschaft. Die Wahlbedrohung empfindet der gutmeinende Linksbildungsbürger darin, dass all dies sich doch noch zu einem großen Ganzen zusammenfügen ließe mittels Verschwörungstheorie. Es darf nicht sein, weil das seine eigene Mittäterschaft erhärten würde. Der andere, der Verschwörungsideologe, macht sich immerhin Gedanken. Und auch wenn er dabei an und ab auf Abwege kommt, zeigt er dadurch doch mehr Mut, Kreativität und Neugier, kurz wissenschaftlichen Forschergeist, als der Wiederkäuer des althergebrachten liberal-demokratischen Mediendiskurses. Die Abwehrbollwerke gegen jegliche Erklärungsversuche dieser brutalen Realität da draußen, die sich gegen das liberale Paradigma des besten Staates aller Zeiten richten, des demokratischen Staates, der am nächsten von allen bisherigen Versuchen ans Ideal der Gerechtigkeit und Menschenwürde heranreicht. Diese Abwehrbollwerke müssen gestärkt werden. Es darf nicht sein, was nicht sein muss, was nicht sein kann. Sich Gedanken machen, die Bruchstücke der realitätserklärenden Zeitungsfragmente zusammenfügen. Corona ist das wichtigste politische Thema aller Zeiten, so scheint es, weil nämlich hier endlich mal die Fronten so klar verteilt schienen. Diejenigen, die weiterhin das Virus ausstoßen, weil es ihnen egal ist, was sie damit ihren Mitmenschen zufügen, und diejenigen, die das genauso tun, aber im Bewusstsein im Recht zu sein, weil sie ihre biologisch, Klammer, sie selbst anekelnde Existenz mit moralischen Prinzipien garnieren und überdecken wollen. Ja, ich gebe zu, als körperliches Wesen zu existieren, aber immerhin halte ich mich an Vorgaben, wie die vernünftigen Leute sich zu bewegen haben, damit wir diese Krise in den Griff kriegen. Jede Verschlimmung der Krise muss folglich an denen liegen, die sich nicht ausreichend an diese Vorgaben halten. Es ist schon Wahnsinn. Es gibt ja sicher sinnvolle Konzepte in einer Epidemie. Die müssen noch weiter erforscht werden. Aber bei der Spirale der paranoischen Verschärfung, Lockdowns, Kontaktverbote, Ausgangssperren, 3G, 2G plus, 1G, Ablauffrist der Impfung, also 1G wurde zum Beispiel von Drosten gefordert jetzt kürzlich, nur für Geboosterte noch Zugang. Bei der Spirale der paranoischen Verschärfung steht offensichtlich die völlige Verzweiflung im Vordergrund. Es geht den vernünftigen Bürgern eigentlich vor allem darum, die Epidemie zu verlängern, über ihr natürliches Ablauf am Leben zu erhalten. Ja, genau, das war dieses Gefühl, das ich da vorher auch ausdrückte. Und eigentlich auch die logische Folge dieses Satzes, flatten the curve. Was anders heißt das ja nicht, wenn man sagt, die Kurve muss flacher werden, heißt es halt, wir ziehen das weiter in die Länge, bis die Durchseuchung erreicht ist. Ja. Aber dafür gab es eben spätestens, seit die Impfungen für Vulnerable verfügbar waren, überhaupt keinen Grund mehr für so eine Begründung, flatten the curve. Okay. Denn wie ich es immer wieder, also wir wollen die Pandemie verlängern über ihr natürliches Ablaufdatum am Leben erhalten. Ja, dagegen kann auch ich mich nicht freimachen. Auch ich sehne mich ja nach diesem Stillstand einfach. Denn wie ich es immer wieder betone und für mich zugebe, streben wir alle nach der Ruhe, dem verordneten Stillstand, dem solidarischen Daheimbleiben und ruhig gestellt werden. Die Sedierung ist längst keine rein medizinische Vorrichtung mehr, sondern sozialpolitisches Dispositiv, das einer Mehrheit, inklusive mir, auch wenn ich mich dagegen strebe, verheißungsvoll erscheint. Diese Sedierung oder Sedierung, Isolation würde ich sagen, aber auch Sedierung ist auch so eine Sedierung des normalen Lebens, der normalen Lebensenergie, die man sonst hätte, wenn man sich diesem normalen Alltag widmen würde. Und ja, ich bin noch gar nicht so weit fortgeschritten. Es ist heute extrem, extrem anstrengend, ja, diese Hitze. Es geht noch ein bisschen weiter hier im Text. Ich muss mal kurz gucken. Das nächste Unterkapitel lautet die Frage des Metakonzepts von Tischlein deck dich. Ja, es ist ja auch so, dass ich mich hier extrem bedeckt und versteckt halte in meinem Podcast. Und auch, ja. Weil ich immer Angst habe vor diesem Urteil der anderen, mein Podcast deshalb nicht so sehr promoten wollte, weil ich gar nicht weiß, was würden die anderen denken, wenn sie mich sehen würden. Und das ist halt dieses Metakonzept, sage ich, was vielleicht einfach ein größeres Argument machen will, meine Strategie hier oder meine Nicht-Strategie bei der Promotion dieses Podcasts, dass ich sage, ja, irgendwie will ich damit halt zeigen, ja, wir alle sehen uns irgendwie so danach. Wir alle haben irgendwie Angst, da rauszugehen in diese soziale Welt. Manche mehr, manche weniger, aber irgendwie ist nicht das so als eine Grundtriebfeder dessen, was wir da als soziales Phänomen namens Corona-Massenformierung sehen. Ja, das ist sehr, sehr persönlich. Was also zu beweisen, dass wir alle so sehr voneinander entfremdet sind, dass wir sogar bereit sind, das heuchlerische Alibi des Gesundheitsschutzes hinzunehmen, nur um ein bisschen Ruhe und Sicherheit vor der sich schwindlig schnell drehenden Welt zu bekommen. Nur im virtuellen Safe Space des Internets fühle ich mich sicher und frei. Ah ja, der Teil ist jetzt hier der Beste. Über alles zu reden, was mir auf der Seele liegt. Draußen in der rohen sozialen Welt fühle ich mich unterdrückt und unter Druck, ständig das Richtige zu sagen und beizusteuern, mich nicht zu blamieren. Das Soziale ist dieses Knochenbrechende, wo einem übel und schwindelig wird. Man weiß nie, wo der eigene Ort in der symbolischen Ordnung, im symbolischen Netz zu finden ist. Man schwimmt dahin. In der vagen Hoffnung, sich einzurichten in den Bestätigungen von einer kleinen Teilauswahl der uns umgebenden Menschen. Das versteht man unter dem Phänomen der Bubble. Die Auslagerung des Sozialen ins Netz ist die logische Folge dieses Schwindelgefühls. Ich wäre nie zu dem Menschen geworden, der ich jetzt mehr oder minder stolz sein kann, ohne diese Möglichkeit des Podcastens, die mir den Weg des Ausputzens meines Gemütshaushalts eröffnete, ohne mich fürchten oder schämen zu müssen, so wie es der Fall wäre, wenn ich dies in direkten sozialen Gesprächen machte. Selbst bei politischen Gesprächen mit Freunden und Familienmitgliedern fühle ich immer noch, heute nach über 50 Tischlein täglich folgen, den Blutdruck steigen, die Atmung kürzer werden, das Adrenalin ausströmen. Ich will etwas sagen, weiß aber nicht, wo ansetzen, wo die Fundamente der impliziten Voraussetzungen des Gegenübers am besten zu kritisieren sind. All das sollte mir und uns als Gesellschaft sehr zu denken geben. Wie kann es sein, dass ich, der ich im virtuellen Safe Space so sicher bin und selbstbewusst auftrete, im eigentlich wirklichen, folgen wir mal um Kron, ist das Netz eben nicht das Soziale, Klammer zu, das wurde in Folge 27, glaube ich, erwähnt, noch immer so von Selbstzweifeln und Ressentiments geprägt bin und nicht weiß, wie ich den anderen gegenübertreten kann und meinen freien Assoziationen freien Lauf lasse. Also das ausdrücke, was ich selbst als innere Wahrheit fühle. Ja, okay, bisschen wirr, bisschen verschlungen dieser Satz. Dieses Soziale ist durch das Kapital geprägt. Daher also muss diese Gewalt sich niederschlagen in unseren Gedanken und in unseren Körpern. Wir sind dem blind wütenden Gott der Kapitallogik einfach ausgeliefert. Das Sozialkapital ist unser Gehirn, die wahre Leistungsmaschine der entgrenzten industriellen Konkurrenzgesellschaft. Es ist ein billiger Ausweg, alles ins Netz abzuführen, alles, was uns bedrückt, sich anstaut, uns verstopft. Dort wird es nichts bewirken. Dort ist es irreal, weil nicht wahrgenommen durch einen wahren anderen, dem wir ins Gesicht blicken können. Ich glaube, in Folge 47 war es, wo ich so etwas sagte wie jetzt das Zitat: Nur da, wo man den Leuten ins Gesicht schaut, entwickelt man auch eine Empathie, hat man auch ein Mitgefühl für sie. Ist einem ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit und ihr Überleben auch wichtig. Das ist halt so das Unheilvolle jetzt, ja. Das ist sehr interessant. Ja, klar, bei Leuten, eine anonyme Masse, die ich gar nicht kenne, was soll mich damit verbinden? Aber Leute, die ich kenne so persönlich, ja, natürlich liegt mir an deren Leben, aber wichtig könnte ich ja halt auch sein, Leute auf der Straße zu sehen, wenn man ein Gesicht sieht und eine Regung feststellt und eine Ähnlichkeit oder Differenz wahrnimmt. Und dann, das, da gehört ja auch zur Spezies Mensch, krass, da gibt es ja irgendwas, was zu verbinden. Dann irgendwie kann man auch diese Empathie aufbauen, dann kann man auch diese Zusammengehörigkeit aufbauen. Und das ist so das Perverse jetzt, dass diese Masken, durch diese Masken, dieses Fundament des Sozialen ja komplett entwertet wurde, ja. Dann, und das also dann mit einer Begründung, ja, aber wir schützen hier die anderen. Es ist sehr verdreht, was hier vor sich geht. Aber ja, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, kann es noch nicht wirklich begreifen eigentlich. Meine These, die ich hier nur formuliert habe, lautet: Die Verhüllung des unteren Gesichts ist ein neues soziales Dispositiv, um uns unempfänglicher für Mitgefühl für die anderen zu machen. Der wahre Andere ist demnach dein Bubble-Genosse auf Twitter. Nicht der Mitmensch auf der Straße, der genauso gut Querdenker und damit Gefährder, Terrorist, menschenverachtender Wissenschaftsleugner sein könnte. Der Podcast und generell die Netzaktivitäten für uns alle sind eine Art Fegen unseres geistigen Gerümpelkölers. Man fegt, putzt, schrubbt, bis alles heraus ist, was uns bedrückte. In den meisten Fällen waren diese Geistesinhalte aber ohnehin nur das, was uns die Massenmedien vorher so eingetrichtert hatten. Den Hass, den sie uns in uns hineinkübeln, oder bange Unsicherheitsgefühle, Bedrückung, Unerklärlichkeit der Weltvorgänge, geben sie wieder heraus. Ja, das ist so ein paraphrasiertes Zitat aus meinem Grundhass von oben, Hass von unten. Wenn nun also mit der Pandemie diese Auslagerung ins Netz nochmals verschärft wurde, dann ist das sehr gut für die Eliten, um uns besser kontrollieren zu können, um zu überschauen, was gerade Meinungsstand ist und wie weit man das Rad der absurden Virushysterie und Geisteskontrolle noch drehen kann. Es ist ein interessantes Experiment, das aber zu diesem Zeitpunkt keinen so klaren Ausgang zu garantieren scheint. Die Widersprüche und wissenschaftlichen Anfechtungen der offiziellen Narrative sind zu deutlich. Klammer, wer weiß, wie deutlich die Verdrehungen und Verzerrungen der Vernunft eigentlich sein müssten, bis die linksliberalen Medienschaffenden aufhorchen. Es ist trauriger Fakt, dass ein Rainer Wendt, ein Ulf Poschert, Wolfgang Kubicki, Jan Fleischhauer mehr dazu beitragen, das angsterfüllte öffentliche Meinungsklima wenigstens ansatzweise zu reinigen als sämtliche Linken und uns saubere Luft atmen zu lassen, uns zu selbstbestimmten Denken herauszufordern. Ja, das ist das Ende dieses Textes, soweit Rainer Wendt. Ja, es ist traurig, solche Leute hier loben zu müssen, aber es ist nun mal so, dass Rainer Wendt hier auch eine Aussage gemacht hat, denn man muss als Polizist auch nicht einverstanden sein mit der Corona-Politik der Bundesregierung. Und war ja auch mein Ansatz in diesem Text, wo ich den Spaziergang in Stuttgart beschrieben habe, dass wir auch die Polizisten dazu veranlassen müssen, über ihre eigene Rolle nachzudenken, was macht es eigentlich für einen Sinn, was sie hier für Eingriffe ausüben, vermutlich auf politischen Druck von oben. Auch die Ordnungsämter, die irrationell Vorgaben machen, wie Maskenpflicht. In Stuttgart zum Beispiel bestand noch Maskenpflicht für Corona-Demos, während in Nachbarstädten Maskenpflicht nicht mehr auferlegt wurde durch das Ordnungsamt. Also ja, auch diese Leute muss man einfach zum Nachdenken bewegen. Und da ist es traurig. Aber war das Rainer Wendt hier irgendwie mehr dazu beiträgt, das öffentliche Meinungsklima ansatzweise zu entgiften? Ich werde mich davon jetzt nicht weiter verunsichern lassen. Es ist mir egal, ja, wenn der Rest der Linken halt weiterhin gefangen ist in diesem Fiebertraum, diese Corona-Hysterie, ja, okay. Ich kann nichts dafür, aber das ist dann jetzt halt so. Okay, das war aber soweit zu diesem Essay. Es gibt noch andere interessante Sachen. Dann aber
Ja, es gibt eigentlich ein Thema, das ich ansprechen wollte. Eine Theorie, die extrem schwierig auszudrücken ist. Und das ist jetzt extrem hart. Jetzt bin ich eigentlich schon ein bisschen ermüdet, aber ich kann mal schauen, ob ich noch weitermachen kann. Aber wenn nicht, dann lassen wir es für nächstes Mal. Meine Basis wird hier ein Text sein. Diesen einen Text über die Psychologie des Verschwörungsleugners. Ja, also mit was hat das zu tun, dass viele Menschen irgendwie schon wahrnehmen, ja, es gibt reale Verschwörungen, aber irgendwo, irgendwie nicht hier, nicht jetzt, irgendwie dann doch nicht, wenn es so konkret wird. Irgendwie mag man sich dann doch nicht vorstellen, dass die Realität, die uns ins Haus geliefert wird, durch die Massenmedien, durch die Meinung der Mehrheit irgendwie dann doch falsch ist, dass da doch eine Verschwörung dahinter liegt, dass die Mehrheit dieser Meinung kommt. Aber der andere Text ist von Paul Steinhardt von Makroskop, sehr guter Autor hier, der nicht ganz so eloquent schreibt, aber doch in seinen Reden ist er vor allem nicht so eloquent wie Heiner Flachdeck, aber in seinen Schriften doch hat er auch einen sehr guten Stil. Und diesen Text, welchen Auszügen vorlesen, da beschäftigt er sich mit einer Kritik am Podcast von Wolfgang Schmidt und Ole Niemann, den Wohlstand für alle Podcast. Der Text heißt, wie die No-Border-Linke sich verrennt. Das ist extrem wichtig, den aufzugreifen. Und ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt hier leisten kann. Das ist ein extrem komplexer Gedanke, den ich hier ausdrücken will. Das also zu verbinden, diese No-Border-Frage der Immigration und so weiter, verbinden jetzt mit Corona. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch machen kann. Ich muss kurz mal den Duschen nehmen und mich kurz abkühlen und dann können wir sehen, ob es weitergeht. Währenddessen spiele ich einfach mal ein Liedchen und muss hier aber nur noch kurz einen ganz anderen oder auch einen ähnlichen Gedanken ausdrücken. Ja, jetzt noch kurz vor dem Liedchen, aber genau. Und diesen Text müssen wir dann vielleicht leider lassen, aber ja, umso besser sich besser darauf vorzubereiten. Diese Texte von Steinhardt und von KenFM sind extrem wichtig. Jetzt aber nochmal ein eigener Gedanke zur Lage hier in Südamerika und so weiter. Da will ich einen Gedanken jetzt nochmal versuchen, frei auszudrücken. Wir haben jetzt hier in Argentinien wieder Verhandlungen des IWF mit Argentinien und der IWF will also wieder irgendwelche Sparmaßnahmen aufdrücken, wo der Präsident jetzt, der eher aus dem linken Lager kommt, Fernandes, er sagte, dass die argentinische Regierung nicht gewillt ist, diese Auflagen mitzutragen und da haben wir also wieder diese Verhandlungen. Das, was ich meinte schon vor ein paar Folgen, dass diese Ökonomen, die an diese neoliberalen Theorien glauben, die größten Verschwörungstheoretiker sind und bei denen machen ihre krummen Verschwörungstheorien ja auch wirklich verschlechtern wirklich das Leben von Millionen, von Abermillionen Menschen von Leben. Abermillionen Menschen werden hierdurch verschlechtert, rutschen in Armut ab und so weiter, dadurch, dass die einfach ihren Verschwörungstraum da ausleben können. Und während wir in Deutschland eine Hetzjagd machen auf Verschwörungstheoretiker und da irgendwelche Telegram-Kanäle blockieren oder Telegram verbieten wollen, für Leute, die da, ja, was austauschen, was vielleicht in der einen oder anderen Sache falsche Informationen sind. Aber es ist ja klar, dass sie damit nicht so großen Schaden anrichten wie diese Verschwörungstheoretiker des IWF und generell der neoklassischen Ökonomen. Und ja, auch KenFM, auch wenn wir danach lesen, auf Wikipedia wird ihm unterstellt, Falschinformationen zu verbreiten. Es ist klar, das ist dieses Gatekeeping, wo ich sage, das Internet ja, hat auch viele gute Seiten, aber bei Wikipedia sehen wir das halt für diese naturwissenschaftlichen Sachen extrem gut ist, extrem präzise, dass man da Wikipedia sehr gut vertrauen kann, mehr vielleicht noch als Sachbüchern. Aber wenn es um soziale, politische, solche Wissenschaftsrichtungen geht oder generell über Personenberichterstattung, dann ist natürlich klar, dass wir hier, ja, dass Wikipedia eigentlich eine Verschlechterung der Situation von vorher darstellt, wo es noch kein Internet gab, denn jetzt haben wir hier halt so eine Gatekeeping-Funktion, wo irgendwie der Einzelne vielleicht mal reinhört bei KenFM und sich dann fragt, ja, das klingt ja irgendwie interessant, aber wie kann ich das wirklich glauben, kann ich das wirklich ernst nehmen? Dann liest du danach bei Wikipedia, oh nein, das ist ganz klar, der hat sich hier verrannt, der hat sich hier in seiner Fantasiewelt eingerichtet und hier ist ganz klar, der verbreitet Falschinformationen. Also das ist, ja, das ist leider jetzt so der Stand. wo sich dann auch solche Leute wie Stefan im Aufwacht-Podcast dann beteiligen an so einer Hetzjagd gegen Ken. Und das war nämlich der Punkt, wo er meinte, dass Ken Jebsen jetzt irgendwie ein neues Studio braucht, außerhalb von Berlin, und dass er darauf tippt, dass er sich in Baden-Württemberg ansiedeln will, weil da diese Esoterikblase ist. Und ich weiß jetzt nicht, wo Ken Jebsen das Studio gebaut hat, weil das war jetzt schon vor 2 Jahren, wo Stefan das meinte. Und ich habe auch nie da wirklich reingehört bei KenFM. Aber jetzt habe ich mich halt gefragt, warum eigentlich? Habe ich mich da tatsächlich auch beeinflussen lassen von so einem Diskurs von Stefan, der hier diese Leute ausgrenzt, die ganz normal journalistische Arbeit machen. Und stattdessen im Aufwand-Podcast werden die wirklich Verschwörungstheoretiker wie Klaus Kleber, wie die öffentlich-rechtlichen Medien hier gehypt oder allein das weiterverbreitet wird, diesen Schwachsinn aus ZDF und ARD, wo wir sagen können, okay, ja, viele Informationen dort sind auch brauchbar, aber andere sind einfach erlogen, sind einfach herbeifantasiert. Und das wird also von Stefan ganz normal hingenommen als seriöser Diskurs, aber Ken Jebsen sind die unseriös. Also auch er beteiligt sich hier an dieser Ausgrenzung, an diesem Bias, dass die einen irgendwie Verschwörungstheoretiker sind und die anderen sind seriöse Journalisten. Ja, deshalb auch aus dieser Enttäuschung heraus, die ich da letzte Folge artikuliert habe, über die frühen Podcast-Vorbilder, habe ich mich dann doch auf der KenFM abonniert auf dem Podcatcher, weil ich mich gefragt habe, warum eigentlich, warum habe ich da seit Jahren nicht mal reingehört. Klar, bei Ken Jebsen selber bin ich schon manchmal ein bisschen innervierend. Sein Sprechstil, sein Werf, mit der das vorträgt, aber ja, trotzdem ganz legitime, ja, interessante Gedanken immer wieder. Und was ich jetzt eben gehört habe, dass er schon 2020 davon gesprochen hat, es würde bald eine Impfpflicht kommen und man könnte dann ohne eine Impfung bestimmte Orte gar nicht mehr besuchen. Und das war irgendwie so dann mit der Auslösung, dass es von YouTube gelöscht wurde. Und jetzt aber ein Jahr später wurde dann ja tatsächlich diese Impfpflicht diskutiert und wurde hier von einer Mehrheit der Bevölkerung und von einer sehr großen Mehrheit der politischen Parteien irgendwie gut geheißen. Also was ist das bitte für eine, das ist die reale Verschwörung, in der wir leben. In der im einen Jahr wird Ken Jebsen irgendwie dafür ausgegrenzt, dafür als Spinner abgetan und gelöscht von YouTube, dass er hier ja so eine kreative Theorie aufstellt, wie es weitergehen könnte, wie sich die Lage aus seiner Sicht entwickeln kann. Und im nächsten Jahr ist das schon ganz normal Konsens, so auch von Stefan im Fernsehpodcast ganz klar, ja, wir brauchen jetzt die Impfpflicht, es ist ganz klar. Diesen Gedanken, den ich hier artikulieren muss, aber also, Argentinien hier schon wieder in der Krise, natürlich durch die Lockdowns, durch die Pandemie, nicht durch die biologischen Auswirkungen der Pandemie, sondern wirklich durch die sozialpolitischen. Natürlich noch weiter in der wirtschaftlichen Krise. Was ist aber eigentlich die Rolle des IWF? Was macht der IWF eigentlich? Für wen arbeitet er eigentlich? Klar, kann man sagen, für das große Kapital, aber nein, das ist zu einfach, weil wir sind ja, wenn das Wachstum in diesen Ländern einbricht, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann hilft das ja niemand. Das hilft ja auch nicht den großen Konzernen im Westen, in den Industrieländern. Das hilft ja auch uns in Europa nicht. Aber wem hilft es? Es hilft eben doch den Bürgern, den einzelnen Menschen in Europa, die sich vielleicht so ein bisschen bedroht fühlen, in Wohlstand dahin sinken sehen und dann halt, wie ich es schon mal ausdrückte, die einzige Sicherheit noch darin zu finden glauben, dass halt ein größerer Abstand noch gewahrt wird zwischen sich selbst, wo der Mittelstand in Europa auch bedroht ist und schwindet. Aber da ist halt immer noch ein riesiger Abstand zwischen diesem Mittelstand und dem Mittelstand in Südamerika. Und da ist also der IWF so eine Art Dienstleister, der hier für diese Menschen, die real unter den Politiken in Europa und auf der ganzen Welt des entgrenzten Kapitalismus leiden, um die also nicht zum Aufstand zu bewegen oder dazu mal linkere Parteien zu wählen. Nein. Um die also irgendwie ruhig zu stellen, wird hier gesagt, ja okay, wir müssen einfach diese Länder im globalen Süden noch weiter in Armut und Elend treiben, weil dann wird der Abstand größer, dann können sich die Europäer sagen, ja okay, uns geht es zwar schlecht, aber den anderen geht es noch schlechter. Und deshalb ist im Großen und Ganzen gar nicht so schlimm. Wir müssen einfach so weitermachen wie bisher. Ja, es gibt keine Alternative, wir müssen das jetzt so durchziehen irgendwie. Und was soll man machen? Also wenn wir jetzt daran zweifeln würden, dann geht es uns vielleicht auch so wie den Argentinern. Und Es ist dieses irrational Zittern davor. Wir Deutschen würden irgendwann unsere Spitzenposition verlieren. Wir würden uns da zu stark in eine Art römische Dekadenz hinein entwickeln und durch zu hohe Sozialleistungen und so weiter, was allein ökonomisch einfach unhaltbarer Schwachsinn ist, zu glauben, Sozialleistungen würden irgendwie für eine Minderung der Wettbewerbsfähigkeit sorgen, ist falsch, denn wir wissen ja, Sozialleistungen sind auch wieder auf der Nachfragenseite, erzeugen sie eine neue Nachfrage, kurbeln die Wirtschaft an und ja, aber um also diese Angst, die also geschürt wird und die auch nicht eingedämmt werden kann, die auch so bewusst weitergeschürt werden muss, für den konservativen, gutgläubigen Mittelstand in Deutschland oder oberen Mittelstand, um hier also sich ein bisschen zu beruhigen, werden diese Politiken gemacht gegen die Länder im globalen Süden, um die daran zu hindern, dass sie weiter aufholen können. Und wie Heiner Flassbeck immer wieder anmerkte, das Wichtigste für diese Länder wäre eben stabile Wechselkurse, bis in die 60er Jahre oder bis Anfang der 70er mit dem Bretton Woods-System einigermaßen ja der Fall war, dass man ein internationales System hatte, wo die Wechselkurse festgeschrieben und irgendwie angepasst waren. Und das gibt es heute eben nicht mehr, sondern so vor allem Währungen der kleineren Länder wie Argentinien sind dann freier Spielball der internationalen Finanzmärkte und die treiben die Kurse eben massiv in die falsche Richtung. Also ja, die neoliberalen Verschwörungstheoretiker in den Wirtschaftswissenschaften glauben halt darin, der Markt würde hier zu einer rationalen Preisfindung führen, wenn wir dem einfach folgen. Aber das widerspricht den empirischen Fakten, den Beobachten, die wir da treffen können in der Realität, dass der Preis in die extrem falsche Richtung getrieben wird, wenn man das mit den Lohnstückkosten vergleicht. Daran müsste sich eben orientieren, wie hoch sind die Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität in einem Land. Darauf beharrt Flassbeck ja immer, das kann ich jetzt hier nur so anreißen, aber grundsätzlich ist wichtig zu verstehen, ja, es gäbe da so eine mehr oder minder goldene Regel, wie man das machen könnte, dass die Wechselkurse irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis bleiben und wie man die dann Jahr für Jahr anpasst, wenn es da Änderungen gab, wenn in Argentinien halt die Inflation viel höher ist als in Deutschland, ja, dann muss der Peso auch immer wieder Jahr für Jahr abgewertet werden gegenüber dem Euro oder der deutschen Mark. Und so ein System gab es eben mit Bretton Woods, dass man geschaut hat, wie ist jetzt hier die Lohnentwicklung, die Inflationsentwicklung und dementsprechend passen wir die Wechselkurse an, damit das im Gleichgewicht bleibt und das Ziel sind eben auch ausgeglichene Handelsbilanzen. Das ist also ein Wert an sich, der überhaupt erstmal Grundbedingung ist, dass es überhaupt freien Handel geben kann. Die Handelsbilanzen müssen ausgeglichen sein. Es ist Wahnsinn, so wie in Deutschland davon auszugehen, es wäre irgendwie ein Zeichen von Stärke und wirtschaftlicher Überlegenheit, einen hohen Handelsbilanzüberschuss zu haben, also mehr zu exportieren, als man importiert, wie in Deutschland eben jetzt seit Jahrzehnten schon der Überschuss im Bereich von 8% liegt. Ja, also das gibt es eben heute nicht, so ein Währungsregime, so ein Anpassungsmechanismus. Das wäre mal das Wichtigste. Ich hatte ja irgendwie diesen Vorschlag ausgeführt, irgendwann, dass man den einheimischen südamerikanischen Industrien helfen könnte, indem man zum Beispiel die Schokoladenindustrie so aufbaut und durch Kontingente, die man dann aus Europa abkauft, also diese Schokolade einfach so aufzupäppeln hilft. Ja, das mag vielleicht auch ein legitimer Ansatz sein, aber viel wichtiger wäre natürlich generell die Währung, da ein stabiles Fundament zu liefern, dass die Zentralbank da nicht mehr so dagegen anknüpfen kann, muss eigentlich hilflos ist, diese internationale Finanzspekulation ausgeliefert ist, die Preise einfach in die falsche Richtung treibt, entgegen der Theorievorstellung der Neoklassiker. Und das könnte man also machen, um das Leben von Millionen, Milliarden Menschen zu verbessern. Aber das kann irgendwie, darf irgendwie nicht gemacht werden. Und meiner Meinung nach ist es durch dieses Psychologische zu erklären, dass wahrscheinlich auch niemand mehr wirklich an diese neoklassischen Theorien glaubt, aber es irgendwie so eine sozial-gesellschaftliche Funktion hat, daran festzuhalten, dass wir sehen, ja, es kommt uns aber doch irgendwie zugute, weil wir dann immerhin noch diese Überlegenheit haben, nicht ganz, immerhin halt diesen Abstand noch weiter wachsen sehen und uns da ein bisschen wieder beruhigt fühlen, wobei man natürlich nicht ganz beruhigt sein kann im Kapitalismus, aber immer noch ein bisschen beruhigter als vorher, wo wir dann dachten, können wir als Deutschland hier unsere Spitzenposition wirklich so halten, gehen uns hier nicht alles verloren, irgendwie mangelnder Nachwuchs oder ja, generell zu hohe Löhne und so weiter. Wie kann das sein, dass man hier so viel verdient in Deutschland? In China arbeitet man für einen Bruchteil davon, für ein Zehntel oder ein Fünftel vom Lohn. Ist da nicht logisch, dass die Chinesen uns dann irgendwann niederkonkurrieren werden? Also das ist diese irrationale Angst, wo einfach nicht einberechnet ist, dass die Kosten, die Lohnkosten, ja, auf der einen Seite sind es Kosten, aber auf der anderen Seite ist es ja auch Wohlstand, der dann den Leuten zugutekommt, die dieses Geld empfangen, den Lohn empfangen und die dann die Wirtschaft auf der ankurbeln. Das ist diese Nachfragedynamik. Und andererseits wird auch ausgeblendet, dass alle Länder profitieren können, dass China jetzt einen riesigen Aufstieg gemacht hat über die letzten Jahrzehnte, aber dass China zumindest dadurch ja nicht in diesem Maße andere Länder niedergedrückt hat, wie es bei uns halt gang und gäbe ist in Europa. Einerseits innerhalb der EU gegenüber Südeuropa, andererseits global gesehen gegenüber dem globalen Süden mit solchen Institutionen wie dem IWF dann. Also ja, das wäre halt das, was man auch mal einberechnen müsste, dass die Wirtschaft kein Nullsummenspiel ist in dem Sinne, dass der eine gewinnt, was der andere verliert, sondern China hat zumindest gesagt, sie konnten gewinnen, ohne dass sie dem anderen was wegnehmen. Aber bei uns in Deutschland ist halt diese Denkrichtung verbreitet, ja, aber es ist dieser Merkantilismus, der vor 200, 300 Jahren irgendwie das herrschende Dogma war, dass was, wenn es kein Wachstum gibt, dann ist es halt so, man kann nur sich auf Kosten der anderen mehr Wohlstand verschaffen, man kann sich nur so bereichern. Und das ist dieses menschenverachtende Denkmuster, das in Deutschland immer noch vorherrschend ist und das dafür sorgt, dass wir diese hohen Exportüberschüsse haben. Und was laut Flassbeck nichts anderes bedeutet, dass wir die anderen europäischen Nachbarländer hier ausbeuten und massiv betrogen haben, einfach durch unsere Lohnpolitik, durch die Lohnzurückhaltung, durch niedrigere Lohnsteigerungen in den Nullerjahren uns einen riesigen Vorteil verschafft haben gegenüber Frankreich, Italien, Spanien, diesen Ländern. Und ja, da aber durch nichts begründet ist, durch keine Leistung oder keine Ingenieurskunst, sondern einfach durch diesen Merkantilismus, dass man sagt, wir holen uns hier einen Anteil vom Weltmarkt. Also wir konkurrieren die Italiener ja zum einen in ihrem eigenen Land nieder, dass dann italienische Fabriken schließen und die Produkte aus Deutschland kommen, aber auch auf Drittmärkten, auch auf Märkten in Amerika. Konkurrieren dann natürlich deutsche Unternehmen mit italienischen und sind die Deutschen dann einfach billiger durch diese Lohnzurückhaltung und sorgt dann für mehr Arbeitslosigkeit in Italien. Wir exportieren also unsere Arbeitslosigkeit in den Süden Europas und das ist Merkantilismus, weil das geht davon aus, so eine dumme Wirtschaftspolitik, da ist es dann halt wirklich so, dass die selbsterfüllende Prophezeiung, dann ist es wirklich so, dass man nur das gewinnt, was man dem anderen wegnehmen kann. Wir haben nur hier in Deutschland nur die Arbeitslosigkeit eingedämmt in den Nullerjahren, nicht durch die Agenda 2010, sondern durch die auch daraus resultierende Lohnzurückhaltung, nur dadurch eingedämmt, dass wir anderen diese Arbeitslosigkeit dann halt aufgedrängt haben. Also da ist dann ein Nullsummenspiel, wenn man so denkt und wenn man so danach handelt, nach diesem merkantilistischen Muster. Und das müsste aber nicht so sein. Man könnte durchaus kooperativ rangehen mit dem Währungsregime. Das wäre eben das Wichtigste laut Flassbeck, dass man hier von diesen freien Währungsmärkten wieder wegkommt und ähnlich zu Bretton Woods ein System etabliert, wo es politisch organisierte Anpassungen der Wechselkurse gibt, wo man abwägt, was müssen wir hier tun, damit wir zu ausgeglichenen Handelsbilanzen kommen. Es darf keine massiven Ungleichgewichte kommen. Freier Handel kann nur gleicher Handel sein, laut Flassbeck. Aber okay, das ist ja extrem interessant. Das ist ja so hier so der Ursprung von Tischlein deckt. Ich damals dachte ich in der ersten und zweiten Folge, dass ein Wirtschaftspodcast werden muss. Und das ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Aber jetzt nochmal kurz auf Corona zurückkommen. Das ist gar nicht so schwierig, das jetzt damit zu verbinden. Denn nämlich, wir haben hier also eine Situation, wo wir ein neues Virus auftreten haben. Und wo wir also sagen können, ja, vielleicht gefährdet uns das noch nicht mehr so, aber es ist vielleicht trotzdem eine schlaue politische Strategie, alles runterzufahren und auch so darauf zu setzen, dass die Länder im globalen Süden sich dann auch so eher daran orientieren, an den großen rationalen Vorbildern aus dem Norden und sagen, okay, das ist jetzt offensichtlich das wissenschaftliche Vorgehen, hier einen Lockdown zu machen. Dass wir also in allen Ländern so einen riesigen Wirtschaftseinbruch haben, und das schadet uns auch in Deutschland, aber eben weit weniger als in Ländern im globalen Süden, die das nicht so sehr abfedern können durch Staatsinvestitionen wie Scholz mit seiner Bazooka, durch Arbeitslosengeld und so weiter. Und da also sehen wir diese Konvergenz dieser beiden, dieser beiden Dispositive. Ja, einen immer größeren Abstand wachsen zu lassen zwischen dem globalen Süden und dem Norden. Der Norden, der auch schon bedroht ist, wo der Wohlstand auch schon sinkt für die Mittelschicht, wo es nicht mehr dieses Wachstums, dieses Wohlstandsverbrechen, Versprechen gibt, dass deinen Kindern mal besser gehen wird als dir. Nee, und wir sind jetzt hier so die erste Generation, die dann ganz klar gesagt bekommt, euch wird es schlechter gehen als euren Eltern. Ihr müsst ja halt kämpfen, dass, um überhaupt noch das gleiche Niveau zu halten wie von euren Eltern, aber realistisch ist das sowieso nicht. Also dieser Norden, der sich hier bedroht sieht durch diese aufziehende wirtschaftliche Lage, wirtschaftliche Raubtierkapitalismus, dieser Kapitalismus, wo der auf Bereicherung, auf Verschwörung der Mächtigsten beruht. Und da möchte ich also diese psychologische Erklärung anbringen, dass es vielleicht gar nicht mal so eine bewusste Entscheidung ist, sondern einfach so eine Akzeptanz einer größeren Mehrheit. Welche Mehrheit in der Bevölkerung oder nur so in der Medienelite, das wäre so mein Tipp, ja, die Medienelite, die natürlich auch von diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen bedroht ist, klar, im Journalismus sind wir wieder die Gewinne einbrechen, wie es schwierig ist, damit Geld zu verdienen, und deshalb die sich ja auch in besonderem Maße von diesem Abstieg bedroht sind, die Journalisten, und deshalb vielleicht auch besonders empfänglich sind für diese zynische Überlegung zu sagen, ja, also jetzt diese Pandemie, die wird uns nicht so sehr schaden in Europa, ja, auch da bricht die Wirtschaft ein, aber was vor allem sorgt, ist, diesen Abstand nochmal wachsen zu lassen zum globalen Süden, und dann haben wir zwar nichts für uns getan, aber wir können uns immerhin besser fühlen. Dass es hier immer noch Leute gibt, denen es schlechter geht auf der Welt. Naja, das ist eine extrem zynische Überlegung. Ich weiß nicht, das ist auch hier keine so Behauptung. Das ist eine steile These, die ich einfach hier so ausdrücken wollte. Es ist aber wichtig, einfach nach Erklärungen zu suchen für dieses Phänomen der Gesundheitsesoterik. Ja, einerseits die Sehnsucht nach dem Stillstand, die Sehnsucht nach einer kollektiven Aufgabe, wo ich mich als Maskenträger, als Kontaktvermeider auch sinnvoll eingliedern kann und mich testen lassen kann oder so, um meine Mitmenschen zu schützen. In Österreich zum Beispiel sind PCR-Tests grundsätzlich kostenlos, habe ich gelesen. Da habe ich auf Twitter gelesen von einer sehr netten jungen Frau, der ich da folge, dass sie sich jetzt täglich testen lässt, um niemanden zu gefährden, der vorne halt Ungeimpfte nicht zu gefährden. Ja, ist ja vielleicht auch richtig, kann ja jeder so machen, wie er will, auch eigentlich ein guter Gedanke. Wenn es das geben würde, kostenlose PCR-Tests, würde ich mir vielleicht auch überlegen. Aber ja, Schnelltests halt generell so unzuverlässig. Was soll ich da sagen? Was soll ich da machen? Okay, aber ja, das war also die eine Überlegung, die andere Überlegung, diesen Abstand, diese Überlegenheit des Nordens noch weiter auszubauen, weil wir hier halt auch schon vom Abstieg bedroht sind. Also, ja. Aber gut, ich glaube, mit dieser Überlegung muss ich dann belassen, beziehungsweise werde ich jetzt einfach ein Lied spielen und vielleicht kann ich danach noch weitermachen, aber ich muss mal sehen, ob ich noch weitermachen kann nach einer kurzen Erfrischung und Abkühlung. Wenn nicht, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und spiele jetzt dieses Lied, das irgendwie mit den Corona-Protesten zu tun hat. Fake News Media, das hat mir nämlich meine Freundin gezeigt. Und es sieht so aus auf dem YouTube-Video, zumindest als wäre das in Berlin aufgenommen mit den, im Zusammenhang mit den Corona-Protesten. Und es ist sehr richtig, den Medien ja pauschalisieren. Es gibt sicher auch einzelne Ausnahmen, aber ja. Zu unterstellen, dass sie Fake News sind, und auch bei Stefan frage ich mich, warum hat er diesen Begriff nicht genüsslicher und ausgiebiger benutzt, dann, als er zur Verfügung stand ab 2016 im Zusammenhang mit der ersten Trump-Wahl, weil da hat er irgendwie gesagt, ich bin so froh, dass es jetzt endlich diesen Begriff gibt. Also ja, Lügenpresse war irgendwie ein bisschen verbrannt, aber endlich diesen Begriff Fake News, aber ja, das ging dann nur so ein paar Monate und dann war es irgendwie kein Thema mehr der herrschenden, der seriösen massenmedialen Presse aus ARD und ZDF, die da immer wieder behandelt wurden, denen weiter Fake News zu unterstellen, habe ich nicht mehr so gehört im Aufwand-Podcast. Leider muss man aber machen, auch im Zusammenhang, vor allem im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Und ja, es geht ja nicht darum, dass hier irgendwie falsche Zahlen gemeldet werden, sondern generell falsche Gedanken. Die Meldung ist wichtiger als die Realität. Irgendwie so schrieb Agamben, es sollte die Fake News, stellen wir uns so vor, als würde jemand da eine falsche Information, falsche Meldung verbreiten, aber das wirklich gefährlicher, wirklich schädlicher ist ja die falsche Einordnung, die falsche Theorie, in die sich das alles fügt, dass wir hier ein Denken haben, das einfach in sich inkonsistent ist, inkohärent ist und auf Annahmen hinausläuft, die unverfragt bleiben. Aber ja, das ist halt so, dass die mit den Fake News, mehr will ich das jetzt auch nicht sagen, sondern dieses Lied ist einfach auch musikalisch ganz schön und soll uns daran erinnern, dass wir da ja selber hinterfragen, dass selber einfach unseren eigenen Verstand benutzen müssen, soweit es geht, auch wenn es schwierig ist, jeden Tag unglaublich anstrengend kostet, sich dem entgegenzustellen und sich dem auszusetzen, dann als Verschwörungstheoretiker brandmarkt zu werden. Aber immerhin habe ich jetzt auch diesen Begriff des Verschwörungsleugners. Ja, also wer mich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, dem möchte ich das entgegenhalten. Er sollte sich doch mal hinterfragen, ob er damit nicht eigentlich irrationaler Verschwörungsleugner ist. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Lied Fake News Media.
Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutiker Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen, 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara. Komm, spricht es mir nach. Fake News Media.
Auch im Ausland.